Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham.
Ich begrüße den Unterhosenhersteller Gerd Eckengerdes in meiner Sendung und sage: Hallo, lieber Gerd, es freut mich.
Hallo, lieber Chris.
Du bist natürlich kein Unterhosen. Doch, du bist auch Unterhosen-Designer, bist du auch. Aber du bist natürlich Schauspieler und Musiker vor allem in erster Linie. Das war natürlich nur ein kleines Späßchen ganz am Anfang. Und ja, ich freue mich, dass du da bist. Wir haben eben schon ein bisschen hier am Ton gebastelt. Du bist auch leicht krank angekränkelt. Aber wir hoffen, dass wir das alles überstehen, heil am Ende.
Ja. Kann ich sehen und ich höre dich auch. Dafür reicht es noch gerade.
Ja, ich habe gesehen, du hast am gleichen Tag Geburtstag wie ich. Du hast auch am 10. Dezember. Ja. Ich habe auch am 10. Dezember Geburtstag.
Hey, das ist toll. Jetzt bist du schon der Dritte, den ich kenne. Das ist ja toll.
Das ist ja toll. Großartig.
Und ich bin zu Geburtstag. Schütze.
Ja, Schütze. Wir sind beide Schützen. Bist du denn in Astrologie bewandert?
Nein, gar nicht. Aber ich habe mal über Schützen was gelesen. Man liest ja immer was darüber. Aber irgendwann habe ich was gelesen und habe gedacht, da fühle ich mich so dermaßen erwischt bei.
Ja, aber ist das nicht immer bei Horoskopen so, dass sie das so schaffen? Ist das nicht dieser?
Das war allerdings schon sehr toll. Also das war schon sehr überraschend. Ich halte sowieso immer alles für möglich, aber Horoskopgeschichte ist überhaupt nicht mein Thema.
Ja, aber wir schützen hier. Wir sollen ja sehr optimistisch, glaube ich, sein und auch zielstrebig und so. Ich glaube, so war es eher. Also man ist eigentlich, also gerade wenn man so künstlerisch.
Ich erinnere auf jeden Fall engagiert und für Gerechtigkeit eintretend und manchmal auch über die Grenzen hinaus und so solche.
Ja.
Und so fühle ich mich so ein bisschen gemein.
Ja, wir haben auch viele negative.
Nicht Gerechtigkeit, sondern wegen über Grenzen hinaus die eigenen. Also das fand ich dann schon stimmig. Aber
auch viele negative Seiten, genau. Negative Seiten. Apropos, was ist deine negativste Seite?
Meine negativste Seite?
Eigenschaft. Deine negativste Eigenschaft.
Schwierig. Ich glaube manchmal mit das Hadern mit sich selber an bestimmten Stellen, wo man es eigentlich gar nicht müsste. So, aus irgendwelchen Gründen. Negativste Seite, klar, so Klassiker, Ungeduld an bestimmter Stelle, zu viel Unruhe. Also, wenn ich mich so einem Thema zuwende und das geht nicht so, wie ich das will, dann werde ich relativ schnell unruhig so, oder zickig auch. solche Sachen. Weiß ich nicht. Das klingt jetzt komisch, aber ich finde mich eigentlich okay. Ich mag mich.
Ja, das sind ja so, jeder hat ja sowas. Ungeduld habe ich zum Beispiel auch. Vielleicht ist es auch extra für Schützen, weißt du? Vielleicht ist es einfach, Schützen sind sehr ungeduldig. Sagen wir jetzt mal.
Weiß ich nicht, ja. Ich kenne auch andere, die sind das nicht und die sind auch echt ungeduldig. Also mit Horoskop, wie gesagt, das kann ich alles nicht eintüten. Da blicke ich nicht durch.
Ich habe mir, es gibt ein Interview von, also es gibt bestimmt viele Interviews von dir, aber es gibt ein Interview auf YouTube, das habe ich mir angehört. Das ist, glaube ich, 4 Jahre alt. Und so circa oder 3 Jahre.
Interview.
Und das dauert irgendwie eine Stunde. Und da hast du so über dein ganzes Leben, so deine ganze Biografie erzählt. Und da war ja ganz schön was los. Du hast ja zwischenzeitlich auch im Fernsehen gesehen. Ich habe ja gesagt, ich bin auf dich gekommen über den Monty Arnold, der auch noch Gast hier in meiner Sendung ist bald. Über die Comedy Factory, die gab es mal auf Pro7, wirst du heute am ehesten noch darauf angesprochen oder ist das eigentlich überhaupt gar kein Thema mehr?
Das kommt schon noch vor. So, es gibt immer so Leute, die so Fans waren früher, ne? Das kommt immer noch mal vor. Und dann gucken die so einen Moment hin und denken, ist er da? Ja, es ist er. So, das ist schon so, aber das sind natürlich 3 Jahre in meinem Leben, ne? 2,5, 3 Jahre, die ich gemacht habe. Und ich sag mal, den größten Teil in meinem Leben habe ich als Filmmusiker verbracht. Ich habe einfach in Studios gesessen und fand's Hammer. Und das war wirklich, ich glaube, ich weiß, welches Interview du meinst. Und weil so viel habe ich dann nicht gegeben. Und da war so alles in Reihe, was ich gemacht habe. Aber
ich glaube, Quereinsteiger hieß das, glaube ich.
Genau. Ja. Ich weiß. Ja, das war den André, der hat das gemacht, den mag ich auch gerne. Und das war aber so in einer Stunde so durchrutschen über alles, was man so gemacht hat. Und da war natürlich eine ganze Menge in jedem Leben. Also wenn ich dich jetzt abfrage, was du von deinem 10. Lebensabend bis jetzt gemacht hast, das sammelt sich an. Ja. Da kommt einiges vor. Und dann wirkt das so, als hätte man eins am anderen gemacht. Aber ich dachte, grundsätzlich bin ich die meiste Zeit meines Lebens, habe ich in Studios gesessen oder auch in meinem Studio hier. Und habe es gerne gar nicht mal. Also Filmmusik ist eigentlich schon meine Hauptstrecke. Ne? Dann habe ich als Comedian viel gemacht und auch viel Drehbücher geschrieben. Und ich habe klar, ich habe viele andere Sachen auch gemacht und auch gespielt, aber tendenziell habe ich mich immer als mein großer Fuß ist als das Dasein als Musiker. Ne?
Also du bist sozusagen eigentlich ein Allrounder, kann man sagen. Ja, du machst ganz viele Sachen, verschiedene Sachen.
Ja, ich weiß es immer gar nicht. Das sagt man ja oft. Weißt? Es gibt ja oft, wenn du so Interviews hörst, sagst du immer so Multi so und so. Und dann denke ich immer, weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe so einen kreativen Muskel. Zeig mir eine Gabel und ich sollte die passende Messer dazu erfinden. Das kriege ich hin. Weißt? So. Das ist, glaube ich, dasselbe wie die passende Filmmusik zum Film. Oder ich weiß nicht. Ich bin gerne kreativ. Ich habe Lust, da so Krempel nachzudenken. Ich habe, weil es gibt viele Sachen, wo Kreativität gefragt ist und ich glaube, das ist irgendwie was mir immer gefällt. Ich mag Gedichte schreiben oder Texte oder was ich auch immer noch mache und so Zeug halt, ne? Oder Songs oder manchmal male ich auch, das ist einfach so. Ich
Ja,
würde sagen,
ich finde das durchaus bewundernswert. Also ich meine, es gibt natürlich auch manchmal ja so Negativbeispiele. Es gibt ja so Schauspieler, die singen. Das ist ja manchmal auch, geht ja nach hinten los, ja.
alle Schauspieler sind. Ja,
Ja, gibt es, oder es gibt auch Schauspieler, die auf einmal fotografieren, dann so Ausstellungen machen, aber man geht eigentlich nur hin, weil man den Schauspieler mag, obwohl er gar nicht so gut fotografieren kann. Das gibt es ja auch. Also es gibt ja so alles
naja,
Mögliche, ja.
klar.
Ja, also so, aber das
Aber
bist du ja
ich
nicht,
glaube das
also.
immer auch, weil ich finde das auch interessant. Also ich habe ja früher auch tatsächlich, bevor ich Musiker wurde, als Fotograf mein Geld mal verdient. So 2 Jahre. Da habe ich dann im Bunker hier in Hamburg, ich weiß nicht, ob du das kennst, da waren früher, das ist der Heiligengeistfeld-Bunker, ein Riesenteil, da waren nur Fotografen drin und Designer und so. Und da habe ich mal 2 Jahre gearbeitet, so als Assistent und habe alles Mögliche gemacht und habe auch eine Fotostellung und so. Habe das auch echt geliebt und habe nachher, nachdem das dann vorbei war, diese Phase, habe ich alles davon weggegeben, weil ich nur noch, egal wo ich war, immer nur noch so geguckt habe, weißt du? So, das ist nur noch, ne, kennst du Regisseure, die immer, die kommen auf dich zu und machen dann so. Man denkt,
Durch die Linse, durch die Finger, so durch den Bildausschnitt
naja,
sozusagen vor
du
sich
guckst dann nur
halten.
noch nach guten Fotos und dann ist das irgendwie, dann nimmst du den Urlaub, nimmst du nicht mehr wahr und deine Frau auch nicht, sondern du guckst immer nach guten Fotos, heißt. So, und also das sind schon auch wichtige Themen in meinem Leben gewesen. Ich mag das auch immer noch gerne.
Ja,
Und ich
also.
glaube das Leuten auch, wenn sie sowas machen, ne? So, warum sollst du nicht einen Schauspieler gut finden und trotzdem seine Fotos scheiße? Und trotzdem ist das aus einer und derselben Person herausgekommen.
Ja, also auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich will das auch gar nicht so schlecht reden. Und es hat natürlich mit dir gar nichts zu tun, sondern ich meine einfach, manchmal ist es aber auch so eine verkehrte Selbsteinschätzung, glaube ich. Teilweise, gerade wenn jemand singt, vielleicht, da gibt es ja schon Beispiele.
Na
Also
klar.
man hat so eine verkehrte Selbsteinschätzung, weil man hat vielleicht auch im Umfeld Leute um sich rum. Also man kennt, man ist erfolgreich in Film und Fernsehen. Und dann hat man vielleicht noch viele Leute um sich herum, die sagen, du kannst doch super singen. Und dann ist es sehr simpel und
Na
sehr
klar.
einfach, vielleicht für einen eine CD zu produzieren. Und dann hat man Auftritte und so weiter. Weißt du? Also das eine nimmt, gibt sich das andere. Und am Ende mache ich einen Fernseher an und denke so, ach, der singt jetzt auch. Also, so, weißt du? Das ist ein bisschen, was ich meine. Ja. Ich
Ja.
will das aber nicht so schlecht reden. Ja.
Nein.
Aber wenn man jetzt dieses andere Interview mit dir hört und dieses ganze, da ist so viel passiert, was du erzählst, dass ich am Ende gedacht habe, eigentlich muss ich sie mir nochmal anhören, weil ich gar nicht, das ist so viel blub, blub, alles Mögliche, als wäre eigentlich wirklich dauernd bei dir was passiert. Du hast da auch gesagt, dass du dich, oder dass du mal eine Zeit hattest, wo du dich sehr schnell hast wie anfixen lassen von Ideen, von Projekten, dass du das später ein bisschen mehr kanalisiert hast und dich ein bisschen manchmal mehr abgegrenzt hast. Ist das dann auch, weil du so ein bisschen wie so ein unbändiges Feuer in dir hattest, wo du gedacht hast, ich mach das und dies und jenes und alles, ich mach alles.
Ja, es sind immer so zwei Sachen. Also wenn ich dann gucke, wie andere mich manchmal über mich reden, dann ist das vielleicht so. Aber wenn ich so selber in mich reinfühle, dann würde ich sagen, das war nicht immer so. Also ich glaube, das gab so, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das gab so eine Zeit, wo ich gemerkt habe, ich mache zu viel. Also ich habe dann auch mal vor, das ist jetzt auch schon 30 Jahre her oder noch länger, da hatte ich einen Hörsturz. Da habe ich am Tag, war ich in München und habe als Schauspieler gearbeitet. Und nachts war ich hier und habe als Filmmusiker gearbeitet. Das erinnere ich so. Und da kriegte ich dann irgendwie plötzlich war Gleichgewicht weg und ich hatte den Falken auf den Ohren und so und merkte, und das ist so ein Satz, den habe ich mir immer gemerkt, da hat der Arzt dann zu mir gesagt, also es gibt Leute, die sind satt und merken das nicht und essen immer weiter, und es gibt Leute, die sind überarbeitet und merken das nicht. Und ich hatte immer, ich habe nicht immer, aber ich habe oft einfach zu viele Projekte mich so reingestürzt, weil ich so gefreut war, dass das überhaupt so läuft, weißt du? So, also von zu Hause aus hätte ich Spielzeugkaufmann werden sollen. Und irgendwie war ich immer euphorisch, dass ich von was anderem lebe, worauf ich Bock habe. So. Und das musste ich kanalisieren. Da musste ich ein bisschen, da musste ich mich dann mal zusammennehmen und sagen: So, was willst du eigentlich, wo willst du eigentlich hin? Ist das der Auftrag, den du willst? Und so. Und ich war, ja, das glaube ich, habe ich da auch erzählt. Ich erinnere das. Ich war bestechlich. Und zwar dadurch, dass ich nicht durch Geld, sondern einfach dadurch, dass ich so es irgendwie toll fand, dass die mich wollen. Also weißt du, so, keine Ahnung, ich habe nichts davon gelernt, von dem, was ich mache. Nicht so richtig. Klar, ich war auf der Schauspielschule und Musik, man über Learning by Doing, über die Zeit kriegt man einiges mit. Und, aber grundsätzlich war das nicht selbstverständlich für mich, dass ich sowas mache. So. Und ich fand es ein Hammer. Es war für mich irgendwie, es war in meinem Kopf. Ich wollte einfach Künstler sein und konnte unheimlich schlecht Nein sagen, wenn einer auf mich zukommt und sagt: Wir wollen, dass du das machst. Ne? Und ehe du dich versahst, hast du dann vier Filme gleichzeitig. Und dann denkst du: Wie mache ich das jetzt? Ne? Und dann rufen die auch mal alle an und sagen: Wann ist das fertig? So. Und da musste ich ein bisschen gucken, wo will ich hin? Was will ich eigentlich? Ne? Man muss
Aber
das immer kanalisieren. Also
ja. Aber ist es dann, weil vorher lange nichts passiert ist oder so, dass du wie euphorisiert warst, dass es
nee,
passiert ist? Oder
eigentlich nicht. Passiert ist immer was. Aber
also, dass man so eine Sehnsucht hat oder wie so ein Durst hat oder so, der dann gestillt wird, dass man immer wieder sagt, dass, oder dass man, das gibt es ja auch, dass man sagt, die Zeit ist jetzt. Also wenn ich es nicht jetzt mache, mache ich es. Aber wenn man jünger ist, denkt man wahrscheinlich noch nicht so.
Ich glaube, meine große Sehnsucht war, diesem kleinen, fiesen Spießerland zu entkommen. Und so, ich glaube, das war meine Hauptsehnsucht. Ich wollte irgendwann, ich weiß, ich war dann irgendwann an der Kunsthochschule und ich hatte die Voraussetzungen nicht. Und ich sah Leute, die hatten lange Haare. Wir reden von einer, ich bin ja auch nicht mehr ganz jung, wir reden von so einer Zeit, wo die auch, meine Eltern waren unfasslich spießig. Und die hatten einfach Angst und Junge, oh Gott. Und, also, und das war alles irgendwie, Kunst war alles, aber nicht was, womit man Geld verdienen kann. Und ich fand so Freigeister und Freaks fand ich einfach schon immer Hammer. Und dann stand ich da an dieser Kunsthochschule und dachte: Das will ich. So, also so. Ich kann dir das gar nicht so sagen. Ich glaube, dieser kleinen spießigen Strenge wollte ich unbedingt entkommen. Da war ein unheimlicher Ehrgeiz in mir, da irgendwie rauszukommen. So.
Aber gab es denn damals dann in deiner Kindheit oder Jugend dann wie so ein Erweckungsmoment, wo du gesagt hast,
Ja,
ja?
Jimi Hendrix.
Okay.
Das war mein Held. Den habe ich, ich habe irgendwann, who knows, ich erinnere noch diesen Song und Bed of Gypsy. Und das habe ich gehört, ich weiß nicht, wie alt ich da war. 14, 15, 16, irgendwie so schätze ich mal. Und da war so eine Entscheidung, vielleicht war ich auch jünger, und da war so eine Entscheidung, ich stehe in meinem Zimmer und er hat gesagt: Ich will Musiker werden, das will ich auch. Da, also das zum Beispiel, das war so, das hat mich tief angerührt. Da war ich jeden Tag, wenn ich das gehört habe, ich war einfach immer, keine Ahnung, das war irre aufregend. So. Und irgendwie war es so, ich fing dann an, Mobiles zu bauen und keine Ahnung, und habe so und fing an zu lesen. Und ich weiß gar nicht, was eigentlich so, was so die Urzündung war, aber dann hatte ich mir vorgenommen, dann wollte ich das Kapital von Marx und Engels lesen, habe damit auch angefangen, nichts davon verstanden, gelesen habe ich es trotzdem. Und, so, und fing dann an, keine Ahnung, ich fand dann alles, ich fand Philosophie, ich fand alles super, weißt du, und habe dann irgendwie, dann bin ich runter, weiß, habe Mülltonnen leer gemacht und habe da Mobiles draus gebaut und hab Zeug in Einweggläser getan und habe mir angeguckt, wie das verfault, habe das jeden Tag fotografiert und
Und das habe
abgemalt.
ich auch gemacht. Das habe ich auch gemacht. Haben das nicht alle
Also,
gemacht, dass man, ich habe das immer im Bad, im Schrank versteckt und dann irgendwann habe irgendwas gemixt und so weiter. Und so alles
also,
zusammen. Und
ich fand das alles aufregend. Also, keine
ja.
Ahnung, wie das dann entstanden ist, weiß ich nicht genau. Also, es war so neben dem, dass ich immer Sport ein wichtiger Teil in meinem Leben war. Ich habe immer viel Sport gemacht. Und das war ein wichtiger Punkt, war das und alles, was mit Kunst und irgendwie Malerei und irgendwie gebastelt oder so oder Musik zu tun hatte, hat mich interessiert. Und alles andere fand ich auch spannend, aber da konnte man immer so viel falsch machen. Oder so. Also, da gibt es immer richtig und falsch. Und das fand ich irgendwie. Ich fand,
Bist du
richtig mache das für mich bis heute ein Schimpfwort. Ne? Also es gibt Leute, die wissen immer genau, wie man das richtig macht. Und daran glaube ich irgendwie gar nicht.
Ja, naja, gut, aber das ist vielleicht auch ein bisschen was Deutsches, oder? So ein deutsches Element vielleicht auch, dieses richtig machen. Also, mir sagte, ich hatte hier mal einen holländischen Comedian, also der kommt aus Holland und der hat versucht, hier so in Deutschland ein bisschen Fuß zu fassen. Patrick Niederkorn heißt der, und der sagte mir so, der größte Unterschied zwischen den Deutschen und den Holländern ist, dass die Deutschen wollen einem, denen geht es immer um die Wahrheit sozusagen. Die sagen immer, es muss. Das muss die Wahrheit sein. Wenn du was machst, das ist dann falsch, weil da steht ein Schild, du darfst es nicht, dann sage ich dir das, weil das ist die Wahrheit. Und in Holland geht es mehr um Beziehungen. Es geht mehr darum zu sagen, ich will, dass wir beide gut sind. Deswegen kann es auch sein, dass ich die Wahrheit ein bisschen verschleiere. Egal, was richtig oder falsch ist, sondern es geht um uns beide gerade, ja. So.
Glaube auch nicht. Ich denke immer, das sage ich gerne. Ich glaube, es gibt viele Wahrheiten. Also
Ja.
nimm nur Religion, weißt du? Da stehen drei Leute zusammen und jeder hat einen anderen Gott und sagt, meiner hat recht, meiner ist die Wahrheit und der andere und so, da geht das schon los. Und ich glaube, es ist einfach, die Welt ist so, wie du sie siehst. Und ich glaube nicht an diese endgültige Wahrheit. Also da können wir lange drüber reden. Aber die Frage ist, wie funktioniert überhaupt Wahrnehmung bei Menschen, weißt du? Also es ist ja immer die Frage, ob das auch alles so ist, das, was du siehst. Ne? So, und
Ja.
es wird jetzt esoterisch, nichtsdestotrotz. Also wenn Leute auf dich zukommen und dir erklären wollen, wie alles richtig geht und wie die Wahrheit in Wahrheit ist, so. Dann denke ich, gut, dann mach das mal mit deinem Leben. Ich mache das anders.
Ja, natürlich. Also ich meine, ich meinte auch natürlich so wie Mentalitäten, natürlich, die vielleicht eher eine Tendenz haben, danach da oder nach dort auszuschlagen, ja. Aber glaubst du denn, weil wir jetzt schon so esoterisch, wir haben ja schon mit Horoskopen angefangen, das ist ja der ein bisschen esoterischer Talk heute. Glaubst du denn an so ein Schicksal, also dass du sagst, das war auch so ein bisschen mein Weg, den ich gegangen bin, der war mir so vorherbestimmt, oder machst du eher so aus jedem Tag das Beste?
Also aus jedem Tag das Beste zu machen, das nehme ich mir gerne vor. Ich habe gerade ein Buch gelesen, das heißt Jetzt. Fand ich sehr gut. Da ging es darum, auch wie bin ich im Jetzt? Und da war wenn wir denn jetzt schon esoterisch sind, wobei das ist gar nicht esoterisch.
Nee, so spirituell, es ist spirituell, es ist
Aus
okay.
der Vergangenheit kommt die Trauer, aus der Zukunft kommt die Angst. Und es gibt zwei Zeiten, in denen du nichts tun kannst. Das eine ist gestern, das andere ist morgen. Aber jetzt kannst du was tun. Also versuche ich schon, irgendwie mir meine Zeit so zu gestalten, dass ich sie mag, dass mir mein Leben gefällt, dass es irgendwie schön ist, dass ich, keine Ahnung, ich sage mal keine Ahnung, doch, ich habe Ahnung, so
Also klar.
möchte ich das haben gerne. Ne? Was war die Frage?
Naja, ob du glaubst, dass so ein bisschen dein Leben auch wie
Schicksal.
vorherbestimmt war und ist, oder denkst du, das ist einfach eine Ansammlung von glücklichen Zufällen? Dass du auch das erreicht hast, was du, ich meine, es gibt ja vielleicht auch viele Kinder, die sagen, ja, hier, Jimi Hendrix oder wer auch immer, das inspiriert mich, ich möchte vielleicht auch in so eine Richtung gehen, und dann muss es natürlich am Ende ja auch irgendwie vielleicht klappen, und das nicht bei jedem klappt es, oder?
Also, ich bedanke mich manchmal beim Universum oder beim Herrgott, bei wem auch immer. So. Einfach so, weil ich denke, wie toll, dass das alles so ist, wie es ist. Also, und das ist so eine Sichtweise, die habe ich, glaube ich, auch ein bisschen vererbt bekommen. Meine Mutter war tendenziell auch so. Die hat wirklich viel Scheiße in ihrem Leben erlebt, aber irgendwie war das Glas immer halb voll. Zumindest war ihre Deutung so. Und so tendenziell sehe ich das auch so. Ich finde, es ist irgendwie ein Geschenk, dass ich das alles machen kann. Dass es mir gut geht, dass ich irgendwie von Leuten umgeben bin, die mich mögen und die ich mag und so, und dass ich irgendwie das tun kann, was ich kann. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, Schicksal ist immer so eine Sache. Also ich glaube nicht, dass ich so als Marionette so rumlaufe und einer gesagt hat, pass auf, du machst das so und dann laufe ich diesen Weg ab, sondern ich denke, ich habe eine Vorstellung davon gehabt und irgendwie ist immer das, was in meinen Vorstellungen ist, ist irgendwann hat mein Weg gekreuzt und dann habe ich dazu gegriffen. Ich glaube sowieso tendenziell, dass man das, was man machen oder sein will, eigentlich auch denken muss und sich vorstellen muss, damit das überhaupt sein kann. Davon bin ich fest überzeugt. Wenn das nicht in deiner Vorstellung ist, sondern wenn du immer nur sagst, ah, ich wünsche mir das mal, aber kommt ja sowieso nicht, dann kommt es auch nicht. Wenn du davon ausgehst, dass das auf dich zukommt, dann denke ich, kreuzt das irgendwann in die Wege und dann langst du zu in dem Moment. So würde ich das sehen.
Ja, wobei es natürlich auch manchmal auch zum Beispiel Schauspieler ja auch gibt oder andere Künstler, die sagen, ach, das Hatte ich gar nicht vor. Also ich wollte gar nicht das machen. Jetzt bin ich doch da. Also ein Freund hat gesagt, mach doch mal, stell dich da mal vor beim Casting und dann wurde ich ein berühmter Schauspieler. Diese Geschichten gibt es ja auch. Aber vielleicht haben die halt die Tendenz gehabt, dass sie gesagt haben, ich will irgendwie bekannt werden zum Beispiel. Ja.
Ja, also das dachte ich vorhin, als du das erzählt hast, dass das dann Schauspieler auch singen. Das gibt natürlich schon einige Leute, die immer auch vorne stehen wollen, wo das Licht hinscheint. Und es ist auch relativ egal, ist, ob sie gut sind oder nicht. Sie wollen nur da stehen, wo das Licht hinkommt. So, das ist ja auch nochmal so ein Bedürfnis, was einige haben. Und das gibt es auch bei Politikern, bei allen Leuten.
Hattest du das je, dieses Bedürfnis?
Bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also ich finde es schon schön, bemerkt zu werden. Na klar, so wie jeder auch. Auch für das, was ich tue und das, was ich mache. Aber ich fand es auch immer ein bisschen unangenehm, so im Mittelpunkt zu stehen, dass ich nur, weil ich im Mittelpunkt bin, interessant bin oder so. Also ich kann dir das gar nicht so sagen, aber ich weiß, dass es auch Momente gab, Comedy Factory Zeiten oder so, wo Leute, Alter, bist du? Ja, und dann warst du da und warst dann da und so. Das war teilweise, waren es auch schöne Begegnungen, aber dass ich da so ein Selbstwertgefühl rausgezogen hätte, das kann ich eigentlich nicht sagen. Also es hat mich nicht genährt, wenn du weißt, was ich meine. Es gibt Leute, die ich erinnere, ich kenne da Leute, die, wenn du da applaudierst oder es kommt wer und erkennt die, so, dann sind die, ach, so, das macht die irgendwie satt, ne? Das finden die gut. Da geht es denen gut mit. Das finde ich auch völlig okay, aber so bin ich, glaube ich, nicht. Also.
Sonst ist mehr der kreative Prozess, die kreative Arbeit, das ist mehr das, was dich
Wenn ich
antreibt.
dir die Musik mache und du rufst mich nachts an und bist betrunken, weil du das zum tausendsten Mal gehört hast und dich freust, ne, dann das nährt mich. Dann bin ich drauf. So, zum Beispiel. Ne? Also, ja.
Hast du eigentlich in der Filmmusik, das würde mich mal persönlich interessieren, ich habe früher auch unglaublich viel Filmmusik gehört, das mache ich heute auch manchmal auch gerne, aber auch schon als Jugendlicher immer und so. Hast du da irgendwelche auch wie so Vorbilder oder irgendwie so Leute, wo du sagst, die inspirieren
Es gibt
mich?
immer so Helden, ne? So, gibt immer welche, die tolle Sachen machen. Und das sind so die Morricone-Sachen, diese romantischen, schweren Sachen, diese schwerblütige Tragik, so romantisch. Oder John Williams, der für alles von Steven Spielberg Musik gemacht hat. Und das sind Leute, die Dinge können, die ich nicht kann. So, also, wo ich es auch bewundere und mir manchmal auch was abgeguckt habe und dachte, das ist schon toll. Da kommt immer wieder was vorbei. Also, ich höre immer noch jeden Monat irgendwo Musik, wo ich denke, wow, was ist das? Wer hat das gemacht? Oder wie geht das? Oder so, ne? So, das ist immer noch so.
Du hast ja also für Filme, für Serien, für die Sesamstraße hast du auch mal Sachen gemacht, sehr lange, gell, sogar.
Über 20 Jahre, ja.
Ja, über 20 Jahre.
Die Musik und auch immer die ganzen Songs geschrieben und auch
Die
die
Songs hast du, ja, genau. Du
Texte
hast,
machen,
also das
ne?
ist unglaublich. Du bist eine, wie so eine niemals versiegende Quelle, oder? Also aus dir sprudelt es eigentlich immer heraus.
Irgendwann ist das Leben mal vorbei und dann Schluss.
Die Zeit muss man also doch nutzen, meinst du, ja?
Weiß nicht, ja, mir hat es Spaß gemacht. Das macht auch Spaß, weil ich habe ja immer, du musst dir vorstellen, in der Sesamstraße sind ja immer in jeder, also damals war es so, ich weiß gar nicht mehr, wie jetzt heute ist. Da waren in jeder Folge kam immer irgendein ein Promi, ein Schauspieler, ein sonst was. Also, und ich kriegte dann die Story und dann schrieb ich dann ein Lied rein. So. Und die kamen dann und ich habe denen das erstmal, dann habe ich den Song aufgenommen, dann wurde der abgenommen, dann habe ich das an die geschickt, dann haben die das geübt, dann kamen die hierher und haben es bei mir gesungen. Und wenn die hier waren, habe ich immer gesagt, mach dir keinen Kopf, weil das waren auch keine Sänger zum großen Teil und so, habe ich gesagt, mach dir keinen Kopf, wir gehen hier erst raus, wenn es mir gefällt und wenn es dir gefällt. So, und vorher gehen wir nicht weg. So, obwohl man nur einen Tag Zeit hatte, aber das hat immer, und das waren immer schöne Zeiten, die sind immer zufrieden rausgegangen und haben gesagt, das hat Spaß gemacht. Also diese Arbeit war einfach geil. Das war irgendwie schön. Das war so, ich habe ganz oft glückliche Menschen gehabt. Und das war echt schön. Also auch, dann waren die ganzen Puppenspieler, die waren hier und haben ihre Chöre unten gesungen und so. Und ich habe mal Frühstück gemacht, dass alle was zu essen hatten und so. Und das mag ich gern. Ich mag es immer gern, wenn auch viele Leute da sind und alle sich irgendwie an so einem Ding beteiligen und ihren Spaß haben. Oder? Da muss man, bei der Sesamstraße ist der große Vorteil, da musst du nicht. Also du musst nicht richtig singen, sondern du musst gute Laune haben. Oder du musst irgendwie die Message transportieren. Weißt du, das ist nicht das. Es gibt ja immer Leute, die dann vorher auch mit Gesangstrainer geübt haben. Und da habe ich mir gedacht, oh Gott, das wird hart. Ne, so. Weil es ist schöner, du bist einfach gut drauf und die Stimmung kommt rüber, weil das ist viel wichtiger, ne? Als dass du richtig singst, aber verspannt bist. Das hört man immer. So.
Wie arbeitest du denn kreativ, wenn jemand gekommen ist und hat gesagt, ich hätte gern einen Song? Hier, es gibt hier die, was weiß ich, die kleine Schnecke, hast du nicht gesehen? Die hat, ja, genau, die hat jetzt, was weiß ich, irgendwas verloren und will das wiederfinden. So, und wir brauchen ein Lied darüber. Was ist für dich so, also hast du so eine springende Idee, fängst dann an und es sprudelt aus dir heraus oder setzt du das mehr so zusammen oder wo holst du was ist das, also wo holst du das Gefühl her sozusagen, was dann dazu führt, dass du anfängst, dass du arbeiten kannst?
Die Frage kriegt man ja oft gestellt, wo kommen die Ideen her? Das weiß ich, das kann ich dir auch nicht genau sagen.
Ja, ich meine nicht so sehr, ich meine aber nicht so sehr, wo kommen die Ideen her, sondern eher wie spürst du das? Also machst du das über ein Gefühl heraus sozusagen oder machst du das über ein Bild, was du im Kopf hast, oder?
Also bei den Songs, ich habe ja immer am Anfang eine Geschichte, die haben wir dann, ich kriegte dann die Drehbücher, da waren so, und dann haben sie sich da Songs drin gewünscht. Und ja, und dann habe ich. Keine Ahnung, dann habe ich eine visuelle Idee, ich stelle mir das vor, ich schreibe Texte, ich schreibe eh immer viel. Und dann streiche ich das zusammen, was ich daran gut finde, dann sind ein paar Sätze dabei, dann mache ich daraus einen Song, setze mich hin und so. Das irgendwie flutscht das. Ich kann dir das nicht
Also
ganz
ist
genau
es leicht sozusagen für dieses leichte
sagen. Ja,
Arbeiten.
es ist dann schwer, wenn du das für Leute machst, die selber Angst haben, das Falsche zu machen.
Okay.
Dann
Das
wird es
gibt
schwer.
es auch, ja.
Das gibt es oft. Also auch bei Filmmusik oder so, wo Leute, du musst dir vorstellen, bei Filmmusik ist es tendenziell ja so, dass da wird der Film gedreht und gemacht, das verschlingt alles sehr viel Geld. Und ganz am Ende kommt dann die Musik. Und noch danach kommt dann die Mischung, also mit O-Ton und etc. und Musik. Du bist eigentlich so ziemlich am Ende der Reihe dran. Und dann gibt es viele Filme, wo natürlich einer einen Krimi macht und der wollte einen unfasslich spannenden Krimi machen, aber irgendwie schlafen die Füße dabei ein. Und jetzt wünscht er sich natürlich, dass du mit der Musik das so machst. Und dann sagen die immer, dann sagt er ja, aber irgendwie sagt dann der Redakteur, puh, also es müsste irgendwie ein bisschen spannender sein. Dann sagt er, ja, da kommt ja noch die Musik. So. Und du weißt, was ich meine. Und dann kommen die und dann haben die auch Angst, dass das nicht geht und so. Und dann musst du einfach. Also das könnte schwierig werden. Und dann denke ich immer, es gibt das eine, was der Film braucht, es gibt das, was diejenigen haben wollen, die damit ankommen, und es gibt das, was ich finde, was dahin gehört. Und diese drei Sachen musst du mit in Einklang bringen und manchmal muss man da auch kämpfen. Also ich sage mal, ich will jetzt kein Klugscheißer sein, aber manchmal musste ich einfach auch die Lernprozesse von Leuten begleiten, die dann die Vorstellung haben, eine hohe Geige von Hitchcock macht immer einen Film spannend. Das stimmt nicht. So, sondern das ist manchmal ist es einfach das Gegenteil. Manchmal ist es einfach eine ganz Musik an einer Stelle, wo du denkst, warum ist hier Musik? Oder ne? Oder du machst ein Kinderlied und darunter einen falschen Ton und du weißt dann, hier ist ein Mörder, aber es ist gar nicht da, niemals. Ne? So, und das sind so, also da Leute, zu denen zu sagen, pass mal auf, es hilft mir nicht, wenn du hier im Studio sitzt und mir zuguckst. Geh nach Hause, es ist mein Job, dich zu begeistern. Also es ist mein Job, ich muss dich irgendwie kriegen. Kommt wieder, aber lass mich mal machen. So, das ist so das erste Thema, was ich immer hatte, so dass ich auch angstfrei erstmal drauf losarbeiten kann, auch neue Ideen wirklich probiere. Ne? Manchmal hat man auch ungewöhnliche Ideen und denkt, das mache ich jetzt. Ne? Dann musst du die Leute davon überzeugen, weil viele Menschen haben eine Vorstellung von dem, was in ihren Film gehört. Ne? So, und dann hörst du dir das an und denkst, ja, vielleicht ganz gut, aber ich hätte auch noch eine andere Idee. Ne?
Ja, dann
Naja.
wird es ja eigentlich erst interessant, glaube ich. Gell? Ich glaube, dann wird es interessant, wenn dann sozusagen wie der eigenständige Komponist, der eigenständige Künstler da dran geht und sagt, ich möchte das gerne nochmal für mich wie aufarbeiten und meine Art der Musik und der Sprache da reinbringen. Dann ist es ja eine Kollaboration, die man, also so, sonst das andere ist ja so, wie man sagt, wie heute so ein bisschen heutzutage teilweise Filmmusik gemacht wird, dass man sagt, hier, wir brauchen ja einfach viel Bass und dann drückt man so einen Knopf und dann geht da Bass rein oder so. Es ist also aber nicht mehr so dieses Orchestrale, aus großen Filmen geht das ja auch raus eher. Es gibt es nicht mehr so viel, ja.
Naja, sehr oft ist mittlerweile, also ich kenne ja immer noch eine ganze Reihe von Filmmusikern, die ganz oft Filme kriegen, wo die Leute dann schon irgendwelche Musik so drunter legen, wie sie es haben wollen. Ne? So, also nehmen dann einfach von von John Williams und von so Leuten einfach aus Jurassic Park drunter und machen dann ihre so, und dann kriegen die das und müssen das entweder toppen oder irgendwie so ähnlich machen. Und das finde ich eigentlich nicht reizvoll. Also das hat mich ein bisschen, da wird es dann für mich, ich finde es okay, aber ich finde es auch sehr reizvoll, so ganz eigene Dramaturgien zu finden und keine Ahnung, ein Gefühl zu dem Film, zur Dramaturgie und zu den Leuten da drin und so zu kriegen und das so zu musizieren. Das ist schon immer eine schöne Aufgabe gewesen, auch, finde ich.
Das machst du ja auch immer noch, oder? Oder ist
ja, das immer noch. Immer noch. Nicht mehr so viel. Ich bin jetzt ja in dem Alter, wo ich gelegentlich auch mal sagen darf, nö, möchte ich jetzt nicht. Was ich auch mir voll nehme, diese Möglichkeit, ne, so. Aber weil ich auch noch ein paar andere Sachen machen will. Aber so ein paar Sachen immer mache ich immer. Ja.
Aber also würdest du sagen, Musik ist eigentlich immer so der Hauptbestandteil deines Lebens gewesen? Bis
ja,
jetzt?
Auf jeden Fall der größte.
Der größte.
Größten Bestandteil. Damit habe ich hauptsächlich, das ist die Basis meines Einkommens, damit habe ich mein Geld verdient und Drehbuch schreiben auch, aber das habe ich immer nur mal gemacht. So, oder so Konzepte schreiben oder so, das habe ich dann mal gemacht, aber tendenziell war es immer die Musik. Und Songs schreiben für Leute. Oder für Filme für.
Hast du das eigentlich dann immer, also wenn du auch als Schauspieler oder Comedian oder so gearbeitet hast, hast du dann gleichzeitig, also du hast ja gesagt, hast dann abends Filmmusik geschrieben und hast dann tagsüber gespielt oder so. Aber war das immer so, dass du das alles immer irgendwie vermischt hast? Oder gab es auch
Nee.
Zeiten, wo du gesagt hast, jetzt bin ich nur Schauspieler zum Beispiel?
Nee, als ich habe irgendwann gemerkt, also Schauspielerei ist auch eine Kunstform, die, da muss man viel lernen. Dass man wundert sich, man denkt, und ich war tendenziell einer, der das so ein bisschen aus dem Bauch gemacht hat. Ich war zwar auf der Schauspielschule und ich weiß, da war ich auch ganz gut, aber ich stand neben Leuten, die haben ein unfassliches Bewusstsein davon, wann du eine Pause machst und wann nicht und wann, und keine Ahnung. Also die haben wirklich, verstehen viel von dem Fach. Und ich finde, ich war so ein Bauchspieler. So. Und manchmal machte ich auch Dinge, von wo ich mir nicht so sicher war. Und ich, also die Souveränität, die ich in der Musik über die Jahre so gewonnen habe, die hatte ich im Schauspiel nie. So bei der Comedy Factory, das war spaßig, das war lustig, das war noch unsere Fantasie. Weißt du? Das war ja auch nochmal ganz viel von den Sketchen, so dieses Neue aus dem Eckensilber, so habe ich geschrieben. So. Und das ist dann noch was anderes. Aber dass ich richtig Schauspieler werde, dafür hätte ich mich dem mehr zuwenden müssen. Und ich fand meine Arbeit, erstmal hatte ich als Filmmusiker viel zu tun und ich fand meine Arbeit im Studio einfach immer spannend. Und das hat das gerne gemacht.
Also
Konnte auch gut alleine arbeiten.
Diese Comedy Factory, wenn man sich heute den Vorspann zum Beispiel auch anschaut oder so, dann denkt man so, ach ja, stimmt, also wenn man in der Zeit auch groß geworden ist, sowieso, weil man dann, und es war auch in den Mitte der 90er, es war irgendwie von 96 bis 99, wenn ich das richtig erörtert habe. Und
ja, auf jeden Fall vor der Jahrtausendwende los.
Ja. Und es war auch so eine Zeit natürlich, wo ja auch so wie so Comedy-Serien auch sehr in waren, glaube ich, im Privatfernsehen, ja. Also ich habe ja noch eine Film-Talkshow, die Filmelei, die mache ich seit 3,5 Jahren. Da ist zum Beispiel einer der festen Ensemble-Mitglieder, also wir reden immer über Filme und so weiter, aber einer der festen, der mit mir immer regelmäßig macht, ist der Hanno Friedrich. Der hat zum Beispiel bei Sechserpack, hat er in Sat.1, war der einer von diesem Ensemble, weiß nicht, ob du das kennst, diese Serie, aber so, das war auch eine dieser Serien aus den 90ern. Und die wurden ja zum Beispiel, das waren ja, die haben ja damals von dem Konzept her gesagt, wir brauchen Schauspieler, die dann lustig sind. Wir wollen keine Comedians. Es war ein ewig langer Prozess, bis sie die alle gefunden haben. Wie war das denn in der Comedy Factory? Wie bist du denn da rangekommen?
Die Geschichte ist so, ich habe für RTL Filmmusik gemacht, 2 Jahre lang. Und
was für welche, wenn ich fragen darf?
So eine Serie.
Serie.
Sonntag im Partner von Christian Quadflieg. Und so, also so. Und irgendwie war das, keine Ahnung, also ich erinnere, das hat mir nicht gefallen, ging mir nicht gut, auch mit der Redaktion nicht so richtig und so. Und irgendwie hatte ich so eine ziemlich stressige Zeit und habe dann aufgehört. Ich muss gerade überlegen, habe ich mit Lons Westphal, Lonzo, den kennen einige noch hier oben aus dem Norden, mit dem habe ich mich dann zusammengetan und irgendwie habe ich immer so Unsinn-Songs zwischendurch geschrieben. Und dann auf jeden Fall habe ich das mit der Filmmusik mal abgebrochen. Und habe dann hier oben Videos gedreht. Und da ich habe von meinem Freund Reinhard Kröbel, der dann dazu kam, und dann habe ich immer, haben wir irgendwie keine Ahnung, wir haben Kunstwerke nachgestellt. Es gab tausend, damals gab es eine Serie 1000 Kunstwerke. Und haben sie dann immer im Hintergrund war so kryptische Musik und vorne wurde irgendwie ein Gemälde abgefilmt. Und dann hier hat der Künstler das und das und so weiter. Und das haben wir haben dann auch so Kunstwerke hingestellt, haben es aber selber in die Bilder reingestellt. Und hatten hier echt, also in meinem Zimmer, hier werden so 30 so kleine Leuchten, wo jeder Apfel einzeln beleuchtet wurde, wir selber standen im Bild und haben völlig Unsinn dazu erzählt und haben so auch so Musik dazu gemacht, ganz bedeutend, so mit der ganzen Hand auf die Tastatur. Ja. Und damit fingen wir an. Und dann haben wir, keine Ahnung, haben wir gedacht, ja, wir müssen ins Weltall. Dann haben wir uns eine Zeit lang bewegt und haben uns aus Mülleimern Helme gebaut. Und also so. Und
Aber
irgendwie.
wo habt ihr das veröffentlicht? Also wo habt ihr
Das
das
haben
überhaupt
wir
veröffentlicht?
erstmal für uns gemacht. So,
Habt ihr
das
nur für
war,
euch gemacht? Okay.
ja, ich habe dann, ich wollte bei der Filmmusik irgendwie loslassen und wollte so, und wir hatten einen unfasslichen Spaß daran und haben uns überlegt, was machen wir damit, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wir hatten dann eine ganze Reihe von so Videos und auch Songs, die ich gemacht habe. Da kommt auch dieser Alle Scheiße außer Mutti her.
Ja, genau, das ist relativ
Und
bekannt, ja.
zu der Zeit haben wir den auch gedreht, da saß ich dann nebeneinander und Reinhard war immer meine Mutter. Der
Ja.
sah auch immer aus wie seine Mutter. Und so, und dann haben wir das Video rumgeschickt und irgendwie kam das zu ProSieben und dann wurden wir aufgrund dessen, wurden wir zu so einem Workshop eingeladen. Und da waren dann 50, 70 Leute, keine Ahnung, und so. Und davon wurden sechs ausgewählt und da war ich und Reinhard, da waren wir zwei von. So.
Ja, okay.
Das war so ein Workshop, da musstest du das erfinden. Das war eine völlig neue Welt für mich und war auch sehr speziell, weil wenn man immer im Studio sitzt, ist das ist ja eine einsame Arbeit eigentlich, so ein bisschen. Also bis auf wenn die Leute da sind und so, aber der kreative Prozess ist mit sich selbst. Und da stand ich dann plötzlich immer vor 100 Leuten und musste irgendwas machen. Das war, da musste ich mich einen Moment dran gewöhnen. Aber war gut. Und ja, und dann ging das los. Und dann wurde diese Sendung gestaltet und dann war ich plötzlich, dann ließ ich bei der Filmmusik auch erstmal los. Und das tat mir gut, das war schön.
Und da habt ihr auch die Sketche selber geschrieben. Also wie viel Einfluss hattet ihr da auf diese Sendung?
Großen. Also wir hatten Oliver Mielke war damals Unterhaltungschef, mit dem ich viel in meinem Leben zusammen gemacht habe. Und der war für alles offen. Das war auch ein, das war ein. Der setzte sich auch in dem Sender durch, dass er was anderes machte. Also da war auch die Frage, wollt ihr ins Hotel oder wollt ihr zusammen? Und dann haben wir gesagt, wir wollen alle in ein großes Haus. Und sind wir aufs Land gezogen und wohnen
Okay.
dann zusammen. Und jeder schrieb, jeder hatte irgendwelche Ideen, was zu machen. Und dann gab es immer Redaktionssitzungen. So, dann waren wir saßen 20 Leute am Tisch, dann wurde der Sketch vorgetragen oder die Szene. Und dann wurde das besprochen und so. Und dann wurde das abgewählt oder genommen. So ging das. Das war richtig eine demokratische Veranstaltung. Aber das war toll. Das war wirklich gut. Und teilweise wurden dann auch Sketche ausprobiert. Und man konnte einfach ganz viel ausprobieren. Ging auch Sachen, ging auch viel in die Hose. Aber viele Sachen waren toll. Also ja, war eine sehr kreative, schräge Zeit.
Hat sich in der Zeit denn für dich was verändert, weil du öffentlicher wie geworden bist?
Naja, mein Leben war schon anders. Also, ich wohne ja in Hamburg und ich war dann mehr als die Hälfte meiner Zeit einfach immer da unten in München. Und das war die erste Änderung dann mit in dieser ganz anderen Arbeitssituation. Klar machte ich zu Hause auch Musik und brachte, wir spielten ja auch Songs da unten und brachte das mit runter. Also, das mischte sich alles. Mein Leben war anders, ja. Es hat sich verändert. Und wenn du so Sketche machst oder wenn du das wirklich auch Tag und Nacht machst, so, dann beschäftigst du dich auch damit. Dann guckst du dir andere Sendungen an, liest schräges Zeug, guckst dir, ich war immer noch ein Fan von Monty Python. Das war immer so ein, fand ich immer diese ganze Absurdität da drin, fand ich ein Hammer. Und so, das guckst du dir an und musst dich selber dann verorten, wo bist du eigentlich mit deinem Humor und so. Und das hat schon viel verändert und hat mir viel beigebracht auch. Und ich meine, wir sind mit den Leuten, die da mitgemacht haben, wir sind immer noch alle Freunde. Also bis auf Monty habe ich ein bisschen aus den Augen verloren. Der stieg ja früher aus ein bisschen, aber ab und zu sehe ich ihn auch mal. War auch so ein ganz begabter Mensch, finde ich. Und aber wir haben immer noch miteinander zu tun. Schönes.
Also scheinbar eben 3 Jahre, ich kann es nicht genau sagen, aber es steht da eben 3 Jahre, ging diese Comedy
Glaube ich,
Factory,
2 oder 3 Jahre.
ja. Wieso wurde die eingestellt? War die nicht mehr erfolgreich? Hattet ihr keine Lust mehr oder?
Kann ich dir gar nicht so sagen. Also ja, ich glaube, es ist nicht, also es ist nicht so, dass das die Sendung des Senders war. Ne? So. Und hat dann auch politische Geschichten. Ich weiß, Jan Körbelin war damals Senderchef und der entschied dann anders und irgendwie, und das ging dann. Oliver Mielke machte sich selbstständig und stieg aus als Unterhaltungschef, machte sich selbstständig und übernahm diese Sendung mit und so. Und das alles änderte sich irgendwie mit der Zeit und man merkte so, jetzt langsam geht's Richtung Ende. So, und dann musste man mal wieder neu gucken. Ne? Und dann kam ich wieder in Hamburg an und dann sollte ich die Sesamstraße machen. Da habe ich mich erstmal gewehrt. Da wollte ich erstmal, dachte ich, oh, dann muss ich ja gleich wieder so viel arbeiten. Und
Also die Filmmusik meinst du dann machen, ne? Das
ja,
war
naja, klar, das ist schon, die haben viele, die haben 40, 50, 60 Sendungen pro Jahr gemacht zu der Zeit. Ne?
ja.
Was auch toll war, war ein toller, so, da habe ich noch ein Jahr, dauerte das und dann habe ich das gemacht und dann war ich da dran. Das war schön. War gut.
Ja, also
Ein wichtiger, schöner Auftrag für mich, war ich.
ich bei der Comedy Factory, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es ja irgendwie nicht so ist. Es gibt ja, wie eben, was ich gesagt hatte, mit dem Hanno Friedrich Sechserpack, das ist ja irgendwann nur noch wiederholt worden irgendwie. Das ist, also es wird heute noch wiederholt. Die Comedy Factory ist so ein bisschen weg vom Fenster, oder?
Ist
Die haben.
weg vom Fenster, ja. Ja. War auch ein, also im Vergleich zu anderen Sendungen, ich weiß von wie hieß das noch? Komme ich gerade nicht drauf.
Es gibt ja, also gab ja, was weiß ich, es gab noch Switch oder.
Switch meinte, da ist zum Beispiel so, da kamen die Sketche und dann kamen die Schauspieler und die hatten die auszufüllen. So,
Ja,
ne?
ja.
Und waren auch tolle Schauspieler dabei, fand ich, aber ganz anderes Konzept. Bei uns war es wirklich, es war echt ein chaotischer Haufen, waren auch viele schräge, seltsame, kaum nachzuvollziehende, auch nicht gute Sketche bei. Aber es war halt so ein bunter Haufen von
Na gut, aber
schräg.
das war, ich finde, zum Beispiel bei der Bully-Parade früher war das am Anfang auch manchmal so. Die hatten manchmal auch sehr schräge Sketche, die dann irgendwann
Ja.
kultig geworden sind, weil sie sie immer und immer wieder gemacht haben. Ja.
So war es bei uns ja auch. Bei uns gab es
Ja.
auch Sachen, die haben dann auch immer Befragungen, weißt du, wer guckt was wann, da konnte man dann an diesen Kurven sehen, dass, keine Ahnung, dass über 60-Jährige und unter 2-Jährige nachts um 12 den Fernseher nochmal anmachen, eine halbe Stunde, das konnte man dann sehen. Und da weiß ich, ein paar Sachen, die ich gemacht habe, die liefen am Anfang nicht gut und auf einmal ging es dann richtig nach oben. Also es ist manchmal, machen Leute auch plötzlich mit, ne? So, aber das war eine chaotische Geschichte und ich glaube, es war auch nicht einfach mit uns, auch für den Sender, weil das waren alles so eigene, die eigene Vorstellung hatten. Es war kein Konzept, dem wir uns unterworfen haben. Das war, änderte sich immer wieder und so. Also, und gut, im Nachhinein denke ich immer, wie schön, dass ich diese 3 Jahre da gemacht habe. Das war gut, freue ich mich immer noch drüber, finde ich immer gut. Also, habe viel gelernt und kenne die Leute noch alle und alles gut.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weißt du, was du gesagt hast in diesem Interview? Das fällt mir jetzt gerade ein. Und zwar hast du, wenn es darum ging, Künstler zu sein, weil du gesagt hast, ich wollte auch immer Künstler sein, du hast dir eine Lilie tätowieren lassen, gell? Weil die Lilie stand früher im, weiß nicht, im Mittelalter oder irgendwas für.
Sieht man ja immer noch oft. Es gibt diese klassische Lilie, ne? So,
Ja.
und ich habe die in der Schauspielschule, habe ich was aus den Musketieren gespielt. So, diese
Ja.
Reihe habe ich das. Und da gab es, ich weiß nicht mehr genau, wie die Geschichte war, da gab es eine sogenannte Hure oder Prostituierte, wie auch immer, die irgendwas sich hat zu Schulden kommen lassen und die kriegte dann das auf die Schulter gebrannt. Und da habe ich mich dann mal erkundigt, dann war das so, dass das früher wohl, gab wohl eine Zeit lang, wo das oft der Fall war, dass wenn du die auf der Schulter hattest, dann warst du vogelfrei, dann hattest keine Rechte mehr und warst auch für immer kenntlich, als einer, der sich entweder was zu Schulden kommen lassen hat und so. Und da waren viele Künstler, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Info. Auf jeden Fall fand ich das, diese Story fand ich gut. Und ich komme ja aus einem anderen Haushalt, wo das nicht klar war, dass Schauspieler und Musik und so, war nicht naheliegend. Wobei meine Eltern sehr kreativ waren, aber es war nicht naheliegend. Und dann bin ich hingegangen und habe gedacht, ich lasse mir das auf die Schulter tätowieren. So. Und kam dann, habe das dann so abgezeichnet aus dem, und dann habe ich gesagt, so, das möchte ich gerne auf der rechten Schulter haben. Ich glaube, ich habe schon selber Jahre nicht mehr gesehen. Ich weiß gar nicht, ob mein Körper mich kennt.
Ob es noch
Aber
da ist.
muss noch da sein. Also, ja, ich wollte irgendwie mich kenntlich machen, weißt du? Ich habe mir gedacht, wenn ich dann später im Krankenhaus oder sonst wo bin und einer fragt, was haben Sie da auf der Schulter, dann sage ich, ja, ich wollte mal Künstler sein, das war mein Zeichen dafür. Seitdem bin ich auch Künstler. Also seitdem habe ich nur so, also bin nicht mehr kein Speditionskaufmann
Ja, ich finde das ganz toll. Ich finde das auch eine schöne Geschichte und finde das ganz toll. Ich fand es nur witzig, weil ich bin ja hier in Darmstadt in der Nähe von Frankfurt und hier Lilien ist ja dieses Zeichen von Darmstadt, der Fußballverein, sind ja auch hier die Darmstädter Lilien. Das ist ja alles ist
mehr.
hier voll mit Lilien. Obwohl hier gar keine Künstler leben. Das ist ja eher so eine Beamtenstadt, ja, aber naja.
Lilie hat unheimlich viele Bedeutungen. Wenn du
Ja,
da mal
ich weiß,
die hat über die Geschichte kam die immer wieder vor und
ja.
hat viele Bedeutungen. Ich habe die Bedeutung genommen. Das reicht nicht.
Aber sag mal, weil du das jetzt auch gesagt hast, also nochmal gesagt hast, auch mit dem Elternhaus, dann eher da dir kein künstlerischer Weg sozusagen vorgegeben war, in dem Sinne erstmal, du hast dir das ja wie selbst erarbeitet. Wie sind denn später deine Eltern damit umgegangen, dass aus dir ein Künstler geworden ist?
Glaube, die fanden das eigentlich gut. Also mein Stiefvater, an dem ich aufgewachsen bin, der war ziemlich früh, der ist früh gestorben. Also insofern, der hatte, glaube ich, kein Verständnis dafür. Meine Mutter fand das dann gut. Also meine Mutter war immer auch so eine Musical-Tante und fand das dann super. Und also ne, bei meiner Mutter, die musste nur eine Showtreppe sehen und irgendwie Showbusiness ist like no business like Showbusiness. Und dann Schaubude, kennst du das noch? Nee, ne?
Ja, klar.
So, dann kam der schon die Tränen. Also die fand sowas alles super. Und aber es war eben alles unsicher und so, weißt du? Also
Aber hast du das denn dann später auch, weil du, ich meine, dass du auch, wie du das erzählt hast, von dem einen zum anderen, dann hat sich das ergeben. Und es ist natürlich schwierig, das heute alles irgendwie nochmal in Einzelheiten festzuhalten. Aber
ja.
wie hat sich das denn für dich damals angefühlt? Hat sich das eher alles leicht angefühlt, das zu erreichen?
Nee. Nee, da gab es viele Zeiten, ich erinnere, wo ich richtig das Gefühl hatte, ich bin in Not. Also, wo ich wirklich dachte, wie mache ich das? Wie, scheiße, ich will nicht LKW-Fahrer bleiben. Oder das, ich habe ja das auch lange gemacht. Oder wo ich, weißt du so, wo, keine Ahnung, oder wo ich als Speditionskaufmann in diesen Abteilungen saß und es waren nette Menschen da und die mochten mich und ich mochte die auch, aber ich wollte das nicht machen. Das war nicht meins. Ich hatte das Gefühl irgendwie, nee, das ist es nicht. So. Und ja, also fühlte sich schon an wie Not, wo ich dachte, wie komme ich da überhaupt hin? Ne? Dann wollte ich Kunst studieren, dann ging das nicht. Ich hatte die Voraussetzungen nicht. Man brauchte, wie war das? Man brauchte eine industrielle oder eine handwerkliche Lehre oder eben Abitur. Ich hatte das alles nicht. Ich hatte eine kaufmännische Lehre und kein Abitur. Und da habe ich mich in so eine Prüfung reingedrängelt und die haben mich so ein bisschen auf Umwegen genommen. So, ich hatte dann, ich, ja. Ich war dann als LKW-Fahrer unterwegs und habe dann war ich in München und dann gab es zum ersten Mal Kontaktpolizisten und dann habe ich die angerufen und gefragt, ob ich da mal eine Reportage drüber machen kann. Dann
Was
bin
sind
ich
denn
die
Kontaktpolizisten?
gab es früher, das war so eine neue Idee, dass Leute durch die Straße gehen und Kontakt zu Leuten kriegen und so, dass man wieder so Vertrauen zur Polizei bekommt.
Achso. Das ist ja
Okay.
super.
Das war, ging damals riesig durch die Presse und da dachte ich, ah, dann mache ich mal eine Reportage, weil ich hatte in meiner Vorstellung, dass ich dachte, ich mache eine Reportage und Bilder und so eine Mappe von Fotos und Zeug und bewerbe mich damit irgendwo oder in der Kunstschule. Das war eigentlich schon mein Ziel. Und ich
Waren die
dachte,
besonders
schlag
nett,
einfach mit.
also Entschuldigung, wenn ich dich nochmal frage, waren die besonders nett, diese Kontaktpolizisten?
War nur einer, mit dem ich da rumgelaufen bin, an den erinnere ich mich. Der war nett, ja, der war nett. Ich lief
Und
mit dem.
dann die andere Frage, hat die Polizei das dann irgendwann wieder abgeschafft oder was? Haben die gesagt, so jetzt hatten die Bürger hatten
Ach,
genug
ich habe nicht
Kontakt?
weiterverfolgt, aber ich glaube schon. Das Konzept war wahrscheinlich zu teuer. Auf jeden Fall war das so einer, das waren so Leute, weißt du, die so, sie hatten so ein paar Straßenzüge oder so ein Viertel und gingen dann da rum und konnten mit denen schnacken und mit denen Kaffee trinken und so. Das war so die Idee.
Super, okay,
Ein
ja.
bisschen so auch das Vertrauen in die Polizei zu erhalten oder wieder zu. Und das war eine Idee und dann hatte ich. Dann dachte ich, zum den Werdegang einer Leiche habe ich so ein bisschen fotografiert. Ne? Das war auch so, bin ich jetzt zum Beerdigungsinstitut und habe gesagt, ich will für die Kunsthochschule so eine, irgendwie so eine, darüber was machen, ob ich da ein bisschen fotografieren kann und so. Und das haben sie dann, fand er gut. Und dann
Oh,
habe ich dann.
aber wie fandst du das? Das war auch ein bisschen eklig, oder? Oder ein bisschen.
Das mit der Leiche war jetzt gar nicht so schlimm, sondern auch, ich fand es auch ganz gut, diese Sargträger, die dann da gingen und was die erzählt haben und also so diese ganze Atmosphäre von bis, weißt du, das ist ja auch eine ganz professionelle Abteilung, die da abläuft, ne?
Ja,
Die
ja.
Diese 80er, die erzählen ja vorher auch die schlechtesten Witze der Welt. Und dann im Moment, wenn dann die kommen, dann sind die ganz betroffen und gehen dann mit dem und so, also solche Sachen, das fand ich gut. Und gleichzeitig malte ich Bilder und zeichnete und machte Fotos und ja, und bin dann mit dieser Monstermappe dann irgendwann mal zu dieser Prüfung hin und bekam dann einen Studienplatz. Und gleichzeitig ging bei mir aber auch ein Schauspielstudium los. Und dann auf Mal war, das war so, das zumindest erinnere ich, die gingen beide gleichzeitig los und fortan war mein Leben anders. Es war nicht mehr im Büro sitzen und irgendwie.
Also war es so ein Aufatmen sozusagen dann, oder?
Und wie, das ist noch heute, wenn ich daran denke, das war gut. Ich war
Okay.
plötzlich, so war das, machte alles Spaß, alles war aufregend, alles war, man musste Pantomime und spielen und keine Ahnung. Und dann gab es einmal die Woche in der Schauspielschule dann Improvisation und dann sagte sie, ihr geht nach vorne und ihr seht irgendwas und fangt an zu lachen. Und ihr dürft, das muss ein hysterisches Lachen übergehen, ihr dürft erst aufhören, wenn ich das sage. Da dauerte das genau 2 Minuten. Da war der Raum von den ganzen Leuten, da war das plötzlich 20 Grad wärmer.
Ja, klar.
Das ist Stress, weißt du, aber es war auch aufregend, es war toll. Also so, ich habe das sehr gemocht, diesen ganzen Kram. Ja. Das war schön. Und dann war mir klar, da will ich lang, das ist meins. Das fand ich gut.
Und hast du dann nebenbei, wie hast du dir das finanziert? Hast du dann immer gejobbt oder?
Gejobbt, genau, als LKW-Fahrer.
Ach, immer noch als LKW-Fahrer dann.
Immer wieder gab es da so Zeitarbeitsfirmen, so da konntest du zwischendurch dann immer mal eine Woche machen.
Okay.
Und so habe ich das gemacht und dann aber nicht mehr eben so größere Touren, sondern nur noch so in Hamburg und so, was auch scheiße, also was heißt, war auch nicht, war auch okay. Aber es war dann eine gute Zeit, weil ich wusste, das mache ich jetzt zum Geld verdienen, ich will ja das machen. So, das war dann total okay. Da, schlafen ist eh, wenn man dann jung ist, das war nicht so wichtig. Hauptsache.
Wann war das denn? War das so Ende der 70er, Anfang 80er
Hat ein
oder?
ganz beschissenes Zeitgefühl, aber ja.
So circa. Okay. Aha. Und aber so, wenn du heute daran zurückdenkst, auch so dann mit den Medien zu tun zu haben und war das früher anders? Hast du so eine Entwicklung da
Was heute
irgendwie
meinst du?
als heute oder im Laufe der Zeit hat sich das irgendwie anders entwickelt? Weil viele sagen ja immer, früher war alles besser, es war alles
Nee,
freier und nee.
kann ich jetzt gar nicht sagen. Das finde ich nicht. Ich glaube, sowieso alles ist immer anders, aber das glaube ich nicht. Und wie war, ja, meine Begegnung ich habe, kennst du, nee, mittlerweile muss man sich darüber im Klaren sein, wenn man mit jüngeren Leuten redet, die kennen ja ganz viele Sachen nicht mehr.
So jung bin ich auch nicht mehr, es geht.
Na gut. Hase Cäsar war damals eine Sendung, war so eine Puppenfigur,
Ja,
so.
das sagt mir sogar irgendwas, glaube ich.
Sag mal, bitteschön. Und dann hat der Schlager für Schlappohren hieß das. Und da war immer irgendein Schlagersänger oder irgendwie einer dabei. Und da wurde ich engagiert als Schauspieler, da war ich sein Chauffeur. Ja. Und dieser Mensch, der das spielte, Wolfgang Burisch heißt er, ist noch heute, ist eine bedeutende Figur in meinem Leben geworden. Der war damals Abteilungschef, ich weiß gar nicht, auch Unterhaltungschef oder so, ARD, wie auch immer. Auf jeden Fall, der besorgte mir auch die erste Filmmusik. Und da schrieb ich immer Songs für und so, auch so ein kreativer Mensch. Und weshalb erzähle ich das? Weil, wenn man da an den Sender kam, das war ein bisschen, das wirkte sehr familiär. Das lag wohl vermutlich auch an Wolfgang Buchtsch. Der hatte so eine Redaktion und dann war man konnte mit Ideen kommen, es gab Platz, es waren Leute, die verliebt waren in bestimmte Sendungen, die sie machten und so. Und ich denke, heute, das ist meine Wahrnehmung, ist es ein bisschen sachlicher, organisierter. Es geht mehr um Geld, es geht mehr um strenge Programme, es geht mehr um so. Das ist nicht so familiär wurschtelig, wie das früher war, weißt du? So. Das würde ich denken, das ist so meine atmosphärische Wahrnehmung, das ist so der Unterschied zu heute. Aber war früh gut und war heute auch gut, wenn du da zu tun hast. Aber das ist schon auch, die Medienwelt ist heute schon anders, alleine schon durch. Wir sitzen hier am Zoom und gucken uns an und reden miteinander.
Ja, das
Achso, in
auch,
Hamburg,
ja.
das gab es früher nicht, weißt du, oder
Ja.
Handys oder dieser ganze Kram, ne? So, das gab es früher nicht.
Ja, aber ich muss sagen, ich mache jetzt auch wie ein Studio-Podcast, sage ich mal. Das mache ich zusammen mit einer Freundin, da kommen auch die Leute, also wir haben auch Leute eingeladen und so weiter. Wenn manchmal Künstler in der Nähe sind, dann lade ich die ein und so weiter. Also das ist so, soll dann so echt sein, dass man endlich mal echt wieder miteinander
Auch
spricht.
richtig miteinander redet, ja. Ja,
Ja, ohne Zoom. Aber Zoom hat sich halt auch, oder diese Videokonferenzen haben sich halt so etabliert, auch über Corona. Die Zeit hat die Leute daran auch sehr stark gewöhnt. Also noch vor Corona war das auch noch ein bisschen schwieriger. Heute brauche ich gar nicht ja viel erklären, wenn ich sage, ja, ich nehme das über Zoom auf, weil jeder weiß, ah ja,
ja.
okay.
Stimmt, das ist.
Ja, das hat sich halt verändert.
Du wirst
Ja.
es auch in vielen Firmen. Ein Freund von mir, der jetzt gerade hier arbeitet, der ist fast nur noch zu Hause und unterwegs irgendwo anders und die machen das alles über Rechner, über Zoom. Da musst du gar nicht mehr da sein. Das ist auch schon toll. Ja, ich finde auch diese, ich habe neueste Seite gesehen, ganz anderes Thema, aber digitale Nomaden. Sind Leute, keine Ahnung, einer will surfen lernen in Neuseeland und sagt, wollen wir da nicht ein Gebäude mieten? Kommt, und dann kommt ein Anwalt und dann kommen die da und sitzen wieder mit einem Notebooker von da arbeiten für ein Vierteljahr. Finde ich toll.
Ja,
Also.
okay. Das ist im Grunde eigentlich
Und
die Örtlichkeit ist nicht mehr wichtig.
genau, die Welt hat sich schon verändert. Ne? So. Und das kannst du als Filmmusiker natürlich auch. Ich denke da auch oft dran. Also ich bin jetzt auch manchmal hier und da, aber du kannst heute wirklich an mehreren Stellen arbeiten. Das ging früher nicht. Ne? So.
Ja gut, aber Filmmusik ist vielleicht auch noch so eine Konstante, oder? Also das ist ja etwas, was sich nicht so stark verändert. Ich meine, vielleicht, wie es gemacht wird,
Ich bin
verändert
nicht
sich als.
sicher. Also im Zuge von KI könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwann auch mittlerweile
Naja,
bei
okay.
Videos ist ja schon so, du gibst drei Begriffe und hast einen Film. Das ist ja mittlerweile,
Ja.
KI ist ja der Wahnsinn, was da dann passiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass das in Filmmusik auch so geht. Das Risiko ist natürlich groß, dass alles dann eine gewisse, dass es eine breite Spur in der Mitte gibt und alles ist so. Diese Spur, ne? Dass so diese Individualitäten, die links und rechts rausscheren, dass die kaum noch vorkommen, weil alle sagen, ach, mach mal wie, ne? Und dann, zack, geht das. Das könnte ich mir vorstellen. Also KI entwickelt sich gerade und verändert die Welt. Also mal gucken, wo das hinführt. Ne?
Ja, es ist halt, klar, ich habe letztens auch irgendeinen Song gehört im Radio, irgend so einen Rocksong, den haben sie vorgespielt und dann haben irgendwelche Leute gesagt, boah, das ist ja kaum zu unterscheiden. Das war alles KI, ja. So.
Auch, also,
Es hinterlässt dann vielleicht so einen Nachgeschmack, wenn man es weiß. Auf der anderen Seite dieser menschliche Funke oder auch das Unberechenbare vielleicht auch. Also so jemand wie du, den kann man jetzt schlecht ja KI-mäßig reproduzieren, oder? Weil du machst so viele oder hast so viele verschiedene Sachen gemacht. Ich habe ja am Anfang dich auch schon so vorgestellt mit deinen Unterhosen, da kommen wir auch gleich noch zu. Also das glaube ich, so kann eine KI doch gar nicht denken, dass sie denkt, naja, Filmmusik, Schauspieler,
ja.
Unterhosen, also weißt du so, das passt für eine KI doch nicht zusammen, glaube ich.
Naja, wenn du das dir vorstellst, dass das ein Tool für dich ist und du willst jetzt, nehmen wir die Unterhose, du willst eine Unterhose erfinden, sagst du, machen wir die beste Unterhose, KI macht das für dich, gibst es nur noch einen Auftrag, weißt du, das ist ja auch, das ist auch was Tolles, ne? Es ist so eine, es ist
Ja, durchaus.
gefährlich, weil die Fake-Chance riesig ist, ne? So, und gerade so eine Werbung gesehen, wo irgendwie die Tochter von Eltern, die im Kino sitzen und sagen, und dann erscheint die plötzlich auf der Leinwand und sagt, ich werde hier festgehalten von und so und alles mit ihrer Stimme und ihrem Bild. So, da ist natürlich unglaubliche Fake-Chance, das ist wirklich eine große Gefahr. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist, dass es auch eine irre Möglichkeit ist. Ne? Ich glaube schon, dass das auch, entschuldige, ich habe immer meinen Husten, den habe ich noch. Das wird auf jeden Fall, ich weiß nicht, wo wir in einem Jahr sind. Ich habe auf jeden Fall den Eindruck, dass die Welt sich gerade sehr, sehr schnell verändert dadurch. Und ich vermute, schon alleine die Synchronsprecherindustrie, ich meine, in Deutschland gibt es hunderte, wenn nicht tausende Schauspieler, die wirklich davon leben. Das könnte einbrechen, kann ich mir gut vorstellen. Weil ne, du nimmst Tom Hanks, drei Sätze von dem und sagst, der soll in dem Film so sprechen wie Tom Hanks, weil er das geht. Ne? Die KI machen das. Ja. So, da gibt es so ein paar so Sachen, die
Ja, haben
man
die das nicht auch
braucht.
mit der Stimme von Pumuckl gemacht, von Hans Klarin? Ja, haben die das nicht jetzt auch gemacht? Es gibt auch so eine neue Pumuckl-Serie.
Weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen, aber könnte ich mir gut vorstellen.
Ich glaube, sie haben das gemacht. Ich glaube, es ist KI. Dass wieder wie Hans Klarin eben Pumuckl spricht. Und natürlich, klar, weil ich benutze zum Beispiel auch für andere Projekte dann auch Grafiken oft, die einfach eine KI macht, ja. Dann gibt es auch Leute, die sagen, ja, die ganzen Grafiker, die ganzen Künstler, die das vorher gemacht haben, ja gut, auf der einen Seite ist das schon richtig, aber wenn ich mir überlege, was ich früher teilweise für Summen ausgegeben habe, um irgendwas zu bekommen, und jetzt kann ich es halt auf Knopfdruck, die Versuchung ist halt so groß, ja. Ich habe ja schon auch am Telefon hier gesagt, ich arbeite ja als Barkeeper auch in der Gastro, dann ein Kollege, der es auch übrigens immer hört, hier, der Kevin, den kann ich mal grüßen, der liebe Kevin, der hat mir seinen Chatbot da gezeigt und dann hat er gesagt, so, jetzt mache ich hier ein Foto von allen Drinks, die ihr habt und sagt dann so, mix mir mal mix mir mal ganz verschiedene Sachen aus den Zutaten, die jetzt auf dem Foto sind. Und dann dauert das kurz und dann hast du alles. Also so, zack, zack. Muss nicht mehr selber, also und natürlich ist die Versuchung dann groß, ja. Oh. Nee.
Das ist schon, wie gesagt, das hat so beide Seiten und man muss gucken, wo das hinführt, ne? Aber ich glaube, es wird viel, viel verändern im Moment, ne? So, mal sehen. Es ist ja auch ein kreatives Tool. Und wenn du denkst, dass dass du als kreativer Mensch KI benutzen kannst, um deine Ideen schneller und einfacher umzusetzen, ist das ja auch was Tolles.
Ja,
So.
eben. Ja.
Also, ob dann die Individualität, welche, ich glaube natürlich, viele Leute wünschen sich kreativ zu sein. Das war immer auch bei Redakteuren oder so, die würden am liebsten, gab es viele, die natürlich die Musik am liebsten selber gemacht hätten. So, aber nicht wussten wie. Und auch immer, da war doch, in dem Film war das doch auch gut. Warum ist das hier nicht gut? Weil es ein anderer Film ist. Aber so, so, und da kann man sich vorstellen, dass natürlich viele Leute in Zukunft mit dem KI-Tool sagen, ja, mach das mal so, so. Und dann zack. Ne, das kann schon sein. Aber Kreativität muss ich ja auch nicht immer nur dann beweisen, wenn es in kommerziellen Diensten steht. Also, dass man damit Geld verdienen soll, sondern Kreativität ist einfach auch eine Eigenschaft und dass es einfach auch Spaß am Leben kann. Oder so. Und ich meine, ja, könnte ich jetzt
Ja.
auch schwafeln, aber alles, was wir anfassen, hat irgendein Mensch mal irgendwie drüber nachgedacht. Ne? So, und das sind alles kreative Leute. Also jede Wäscheklammer, die du anfährst, hat einer gesagt, du musst irgendwie Wäsche da festmachen. Dann hat sich das überlegt. Das ist ein kreativer Prozess. Also, und das wird sich nicht ändern. Ne? So,
Ja, und
so.
die KI wurde auch von Menschen erfunden. Also, wer es jetzt noch
So.
nicht wusste, also, sie hat sich ja nicht selber geformt, auch wenn man das manchmal in Filmen so sieht, aber es ist nicht so passiert.
Ist ein bisschen so wie die industrielle Revolution. Ne? Auf einmal gab es dann irgendwie Fließbänder und Dampfmaschinen und keine Ahnung. Und dann sind ganz viele Jobs weg. Und so ist das jetzt, glaube ich, auch. Es verändert die Welt. Relativ schnell, wir können dem zugucken. Wenn du nicht betroffen bist, kannst du sagen, ach, wie spannend. Aber wenn du betroffen bist, ist das auch hart.
Ja.
Eine Freundin von mir, alleinerziehend mit zwei Kindern, lebt als Synchronsprecherin. Und da bricht was weg gerade. Und die muss sich einen Kopf machen. Das ist doof. Ne?
Ja,
Aber
das
so ist
verstehe
das.
ich. Ja,
Ne?
absolut. Also da bin ich aber auch ehrlich gesagt mit diesen, wenn man wirklich wie so synchron oder dieses ganze, so dieses Reproduzieren dann von auch vielleicht von Menschen, die nicht mehr leben oder so, die Stimmen dann reproduzieren, das finde ich auch immer so ein bisschen ein schwieriges Thema. Also, weißt du, wo ich jetzt nicht so sage, ja, geil, komm, wir können jetzt, weil das ist auch immer in dieser menschlichen Natur natürlich drin, dass man immer alles macht, was man machen
Das
kann.
geht.
Ja?
Ja, klar.
Und so, und dass
Und
man keine
andererseits,
Grenzen sieht.
wenn du kriminelle Energie hast und irgendwie immer diese Wege gehst, wo du denkst, wie kriege ich hintenrum noch irgendwie viel Geld zum Beispiel und machst dann diese ganzen Betrugsmöglichkeiten, dann spielt dir das auch in die Hände als Tool. Das ist natürlich,
Ja,
es ist
mein
für
Gott.
jedermann da, ne? So auch.
Ja.
Die App auch für die Arschlöcher.
Ja, auch für die Arschlöcher auf jeden Fall. Schönen Gruß an alle Arschlöcher. Diese Unterhosen, die ich jetzt schon angesprochen habe, also bei dir kann man ja Unterhosen bestellen.
Ja,
Du
ja.
vertreibst Unterhosen. So. Und zwar ist das das Eckeninstitut. Das Eckeninstitut, also heißt mit Zweitnamen tatsächlich Ecken, gell? Das ist auch ein sehr ungewöhnlicher Zweitname, finde ich, oder?
Ja, ich fand ja, also ja, ich heiße ja Gerd Eckengerdes, ne? Gerd
Ja.
Gerdes. Früher, das erste Ding ist, dass ich als Kind dann mal durch Ostfriesland, durch Leer gefahren bin. Fand meinen Namen immer super, ne? Gerd Gerdes. Und dann bin ich da lang gefahren, da Schlachter Gerdes, Friseur Gerdes, Bäckerei Gerdes, die heißen da alle so. Das ist mal das Erste. Und das Zweite ist, dass dann mein Vater heißt Werner, aber mein Großvater heißt genauso wie ich. Und mein Urgroßvater heißt Gerd Eggen, also mit Doppel-G. Und sein Vater, der Gerd Ecken Gerdes, also das geht so ein paar Generationen. Und es kommt, glaube ich, von der Egge, das ist irgendwie so ein Gras-Wechmachteil, so eine Hast du vielleicht mal gesehen, so eine Sense, so was ähnliches?
Ja, es kommt ja, ich habe ja jetzt gegoogelt, weil es mich so interessiert hat und es ist ja irgendwie türkischer Herkunft, habe ich gesehen. Aber du
Also hier.
bist gar kein Türke, glaube ich, oder? Nee, bist du nicht. Aber und zwar
Jetzt.
heißt es, wer weiß, vielleicht früher, also es heißt irgendwie auch Seemann, also nicht Seemann, der zur See fährt, sondern der sät, der sät. So.
Der Seher.
Der Seemann sozusagen. Und es hat, also ich habe auch hier, wenn man hier guckt, ich weiß nicht, ob ich es jetzt finde, es hat eigentlich ganz tolle Bedeutung, genau hier.
Was ist das hier? Das habe ich ja selber noch nicht gesehen. Das ist ja toll.
Ja, das ist eine intelligente und kluge Person, eine weise, erfahrene und kenntnisreiche Person, sehr ehrenwert, perfekt, angemessen, fehlerfrei. Also das ist letzten Endes alles, was man über dich sagen kann, oder?
Jetzt, wo du sagst, das bin ich. Wo hast du das jetzt gefunden? Unter Ecken oder was?
Ja,
Oder?
unter Ecken, dass ich habe die Bedeutung des Namens einfach mal gegoogelt, weil mich das interessiert hat. Was ist das für ein Name? Ich habe noch nie jemanden kennengelernt,
Aber
der
du
so
bist da viel
heißt.
weiter als ich zum
Ja,
Beispiel. Da habe ich noch gar nicht hingeguckt. Ist ja toll. Super. Muss
ja
ich auch
also
gleich mal lesen. Bin ich ja
das ist
Mann.
deswegen, aber deswegen ist auch das, was du gesagt hast mit dem wie so Landschaftsbau oder ist also halt
Ja.
so, das passt ja irgendwie so, ja.
Da, auf jeden Fall war der Name war für mich irgendwann so eine Entdeckung, als ich so Eckeninstitut war. Seitdem finde ich immer, wenn das irgendwas mit Spaß oder mit Quatsch oder und Quatsch ist ja nicht so sinnlos, sondern so irgendwie mit Unsinn zu tun hat im weitesten Sinne, dann ist das Wort Ecken mit dabei. Und so. Und Eckeninstitut fand ich immer ganz gut für angewandte Umgangsformen.
Genau, das Institut für angewandte Umgangsformen, Eckeninstitut, das gab es auch schon in der Comedy Factory, gell? War
Ja,
das
ja, ja.
schon.
Ja. Ja, kurz vorher, wir haben mal diese Videos rausgebracht und dann wir haben auch dann Freunde, da haben wir die als Mitglieder und Ausweise gemacht und so. Und dann schrieben ganz viele Leute irgendwelche Aufsätze, das war immer alles so pseudowissenschaftlich. Aber ich erinnere mich noch die zwei Themen. Das eine war Sexualität im Elektrohandel und das andere war ein langer Aufsatz von meinem Freund Michi Niemeyer zum Thema der Hirsch und sein Selbstbild in der U-Bahn. Und da haben wir, dann haben wir, dann habe ich zum Beispiel Schlagersänger-Gymnastiker bei Günther Jauch bei RTL, haben wir da habe ich Leute eingeladen und dann haben wir so weiße Kittel angehabt und haben so ein Gerippe hingestellt vorne. Und haben wir behauptet, dass man, das war so eine Idee von mir, dass wir eine Studie durchgeführt hätten im amerikanischen Fernsehen, dass man, wenn man den Ton ausmacht bei so Schlagerwettbewerben, so, dass man nur anhand der Gesten sehen kann, wer Platz 1, 2 und 3 macht. Wussten Sie das? Nein. Und dann so, dann ging es darum, und dann ist die kleine Sonne, die einarmige, beidarmig, große Sonne und so, ne? Der Spatz von Paris und also. Diese ganzen Sachen oder auch dieses hier, weißt du, diese Schlagergesten. Und dann habe ich mit Peter Orloff hier, habe ich dann so Übungen gemacht. Ob er mit mir mal Übungen mitmacht, ja, gerne. Und so haben wir dann so, das war alles so Eckeninstitut. Wir haben immer so Scheiße zugelegt. Aber es hat Spaß gemacht. Und ja, dann
Ja,
komme ich.
super, das ist wirklich großartig. Ich fand das ganz toll. Das begleitet dich, du kannst im Grunde über dieses Institut, also wie eine eingetragene Firma auch mittlerweile, gell?
Ja,
Ja, du
nur
kannst
alles.
eigentlich alles machen. Das ist wie so eine Spielwiese für dich eigentlich, oder?
Genau.
Ja.
Wenn irgendwas ist, so mit der Unterhose, lass uns kurz über die Unterhose. Mit meinem
Ja.
Freund Burkhard Stuhl immer. Wir sitzen irgendwann zusammen. Wir haben eine Woche, waren wir Fahrradfahren in den Bergen. Was geil war mit diesen E-Rädern, das macht immer Spaß. Auf jeden Fall, wir sitzen abends zusammen und der Mensch war immer so in der Wäscheindustrie unterwegs. Also so, der hat da richtig Ahnung von. Ich habe ihm mal erzählt, ja, ich wollte immer Unterwäsche rausbringen, weil auf unserer ersten Ecken-CD, die Gummibaum heißt, habe ich hinten Kochkurse, E-Mobile und was war das noch? Und Badelatschen angeboten. Die wurden zwar nie bestellt, aber wir haben das, wenn man das haben so. Und dann habe ich gesagt, eigentlich wollte ich Unterwäsche rausbringen. Das wollte ich wirklich mal, das fand ich gut. Und das habe ich ihm so erzählt, da sagt er, warum haben wir so drüber? Dann sagt er, ja, schreib mal ein Konzept dazu und so. Habe ich gemacht. Irgendwann waren Leute bei ihm, sagt er, lies mal vor. Die hatten eine Stunde Spaß und dann war die Idee, wir machen das. Wir machen jetzt, was ist denn deine Idee? Und dann haben wir uns einfach vorgenommen, als praktische Idee, wir bringen die beste Unterhose raus, die uns einfällt.
Was muss sie denn alles können, die beste Unterhose?
Ja, es gibt tatsächlich, also da ist eine Hose mit drin, das ist eine Shorts, da ist eine Hose mit drin. Die muss irgendwie, muss möglichst wenig, muss nachhaltig sein, so nachhaltig wie möglich, auch wenn das mittlerweile so ein Schlagwort über alles ist. Die muss ich gut tragen und Ich fand schon ganz im Ernst, dass ich viele Unterhosen hatte, die ich einfach irgendwie doof fand. So. Und dann hatte ich mal eine, ich weiß von einer Firma, die fand ich super. Und dann dachte ich, ach, das wäre schön, so eine gute Unterhose rauszubringen. Fand ich irgendwie cool. So, und dann, keine Ahnung. Und dann habe ich mir das mit Burkhard haben wir uns vorgenommen, haben wir uns beworben bei so ein paar Frauen, die Schneiderei machen und für Modemacher auch und so die ersten Stücke bauen und so.
Okay.
Und da haben wir uns, mussten wir uns richtig mal antreten und uns bewerben gewissermaßen. Und dann haben die das gemacht. Wir sind da immer hin und sind da immer, war die Frage, braucht ihr Models? Nein, machen wir selber. Und die Firma rauf und runter. Und dann sagt die eine, dann sind so sechs Frauen, die dazu gucken, und sagt die eine, das sieht aus, als wenn dein Arsch die Hose frisst. Wir müssen das ändern. So. Und dann gehst du hinter so eine Wand, Hose rüber, wird neu gesteckt, ziehst du wieder an, läufst lang. Das war irgendwie toll. Und wir haben sogar die Garne dafür machen lassen. Da ist kein Gummi drin. Das ist so, also das ist nur so Naturkautschuk. Und es war auch egal, was die kostet. Es sollte einfach die beste Hose sein, die wir so. Und die ist teuer.
Ja, die
Und
ist teuer, das habe ich gesehen. Die ist sehr
ja,
teuer, auch im Dreierpack sehr teuer.
aber die kostet schon in der Herstellung, kostet die, glaube ich, fast 48, 46 Euro. Die kann man auch so erzählen.
Wahnsinn.
Weil ja, ist eine normale Hose kostet vielleicht 2 Euro oder so. Also aber das war uns Schnuppe. Und mittlerweile haben wir, jetzt ist das ja schon ein paar Jahre und jetzt haben auch ein paar Leute bestellt und wir haben unsere Freunde damit beschenkt. Und ich finde die Hose auch immer noch toll. Jetzt haben wir noch ein paar hundert Stück und wir haben eigentlich die Entscheidung getroffen, dass wir jetzt kein Wäscheunternehmen aufmachen wollen. Also du musst dann Marketing machen und dann geht das wieder los. Und dann redest du mit Leuten und dann sagen die aber die Marge und dann haben wir das wollen wir alles gar nicht. So. Also haben wir jetzt noch ein paar hundert Unterhosen und einmal in der Woche will irgendeiner eine haben und bestell die auch. Manchmal zu Weihnachten verschenke ich und so. Wir lassen das jetzt nach und nach auslaufen. Aber es ist ein tolles Projekt. Oder war auch eins und ist auch immer noch. Und zum Thema Eckeninstitut nochmal. Wenn ich eine Idee habe, irgendwie, ich wollte nur so ein Fleck von oder irgendwie, habe mit einem Kumpel zusammen die Idee, das und das zu machen, dann mache ich das. Das denke ich mir für mein Leben so, also wenn das geht, ne? Wenn es nicht. Und zwar ohne immer gleich den Gedanken, wie erobere ich damit die Welt. Es ist ja heute egal, wo du hingehst, es ist ja immer so, ist das kommerziell, kann man damit Geld verdienen? Das ist eigentlich immer die Frage. Mein Geld immer mit Musik verdiene, will ich manchmal diese Frage einfach auch weglassen und sagen, ich möchte das einfach nur mal machen.
Ja, das verstehe ich absolut. Das
Ne?
verstehe ich. Ja, klar.
Mein nächstes Projekt, wo ich mich jetzt darum kümmere, das kann ich gar nicht so ganz genau erzählen, weil ich da gerade bei bin. Das ist was ganz anderes. Und zwar, wir machen so eine Ausstellung, die sich so um Herzschlag drumherum dreht. Und da bastel ich mit einem Freund zusammen dran rum und das ist eine unheimlich schöne Aufgabe, glaube ich. Und so habe ich das Gefühl, so ein bisschen, wie soll ich sagen, so eins nach dem anderen zu machen. Und wenn ich eine Idee habe, was zu tun, möchte ich das machen. So.
Also wir werden auf jeden Fall dich nicht mit der Unterhose bei oder demnächst bei der Höhle der Löwen sehen. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Nein, dass ihr da steht und sagt, wir wollen gerne aus diesem kleinen Unternehmen ein weltweites.
Wir haben schöne Fotos damit gemacht. Ich habe die Hose immer auf den Kopf getragen. Und
Ja, das habe
darunter
ich gesehen.
kann man so
Spannend.
tragen, muss man aber nicht. Und habe auch Videos damit gemacht und wir haben das hat Spaß gemacht. Das ist cool. Alleine das schon, dieser Prozess da immer ins Studio und dann überlegen, was machen wir damit? Und so, wie machen wir das? Und so, das war wunderbar. Da haben wir schöne Fotosessions gehabt. Und im Endeffekt haben wir damit jetzt kein Geld verdient, aber wir haben auch nicht wirklich viel verloren. So, also das ist auch so,
Ja,
weißt du?
also das ist auch, was du vorhin gesagt hast, mit dem eben, oder jetzt gerade eben gesagt hast, mit diesem wie ein kommerzieller Anspruch und so. Zum Beispiel diese erwähnte Filmtalkshow, die ich mache, ja, die machen wir jetzt seit fast 4 Jahren. Das hat sich auch so ergeben, irgendwie in der Corona-Zeit, dann ist das so erwachsen und so, sind immer mehr Leute dazugekommen und wir machen das halt. Und wir haben irgendwie auf YouTube haben wir irgendwie knapp 700 Abonnenten nach 4 Jahren. Das ist wirklich nichts. Und die Leute, andere Künstler, Comedians, Kabarettisten und so weiter, das ist so meistens die Leute, mit denen ich mich umgebe, die fragen dann, wieso macht ihr das? Ja, und wir machen es halt. Wir machen es, weil natürlich haben wir den Wunsch und hoffen, dass wir vielleicht, jeder hat seinen eigenen Job, jeder steht auf der Bühne oder macht was auch immer. Aber, also außer ich, aber irgendwie ist trotzdem dieses, wir machen es, weil wir es halt machen. Wir können es nicht so richtig
Ja.
erklären. Wir haben schon, vielleicht, wir würden gerne damit mehr Leute erreichen, aber wenn nicht, dann
Meine,
nicht.
da
Dann
kann man ja
ist.
drüber nachdenken, wie man das macht, ne?
Ja, genau. Aber es ist nicht in erster Linie das, weißt du, sondern es ist dieser Drang, das zu tun, irgendwie so, ja. So, und ich glaube, das ist halt, das unterscheidet vielleicht die einen von den anderen auch ein bisschen, ja.
Ja, ich weiß nicht, ich glaube, es ist so, es ist die Zeit, ne? Dass heute, ich bin nicht sicher, das ist jetzt so eine Idee, aber ich finde, so jedes Jahrzehnt oder Jahr 20 hat so seine Helden. Das waren früher mal Lehrer, dann waren es Pastoren oder umgekehrt, dann waren es Sportler, dann waren es Models, dann und so weiter. Und heute ist es, und dann waren es Influencer und irgendwie sind es dann die Leute geworden, die viel Geld haben. Also mittlerweile ist, wenn du viel Geld hast, hast du recht. Weißt du, und da ist irgendwas und jede Geschichte, alles kreischt dich an, kauf mich, haben Sie schon eine Kundenkarte? Weil, nein. Und dann denke ich, alles wird daran gemessen und orientiert und auch welchen Wert es hat. Also Geld ist ja toll, weil du kannst durch Geld alles mit allem vergleichen. Aber es ist auch eine Plage, wenn es immer nur darum geht, egal was du tust, wie willst du damit Geld verdienen? Hat das Erfolg? Und die Frage nach Erfolg ist automatisch, verdienst du damit Geld? Nicht manchmal nervend, weil es macht, gibt auch Sachen, die tue ich einfach nur, weil sie Spaß machen. Ich schlafe auch mit meiner Freundin nicht, weil ich Kinder kriegen will, weil einfach miteinander schlafen toll ist. Weißt du,
Nicht
so,
aus
weißt du, das ist,
Reproduktionsgründen. Ja,
ja,
klar.
es ist so scheiße, sie zu gucken, immer. Ne? Das nervt manchmal. So. Und ja, und das fällt mir oft auf, dass wenn du heute, auch wenn ich dann eine Idee habe, jetzt wie mit dieser Ausstellungsgeschichte, da habe ich auch mit zwei Leuten geredet und sage, ja, und wie generieren wir dann da Zuschauer? Und dann dachte ich, das ist jetzt nicht meine, ich will jetzt über die Idee erstmal reden. So. Und
Ja,
ja.
und also ich habe schon früher manchmal bei Projekten auch gesagt, wenn ich manchmal mit Leuten zusammengearbeitet habe, die sehr kopflastig und sehr mit Excel-Tabellen und so weiter an so Projekte rangegangen sind, haben gesagt, wie machen wir das, wie können wir das machen, dass das erfolgreich wird, bla 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 bla. Und ich habe immer gesagt, naja, aber vielleicht bin ich da manchmal dann auch zu extrem, aber ich sage so ein bisschen Rock'n'Roll, also so, wo ich so denke, es gibt da vielleicht auch, gab es auch früher Bands, die haben einfach Musik gemacht und dadurch war die Musik vielleicht auch gut, weil sie einfach die Musik für sich oder weil sie wollten einfach Musik machen und haben nicht
Das glaube
überlegt,
ich. Das glaube ich.
glaubst du oder glaubst du nicht?
Das glaube ich sowieso, dass
Ja,
du,
glaubst du sowieso.
wenn du die Sachen, wenn du das machst, um damit Geld zu generieren, das mag oft funktionieren, aber tendenziell ist das nie mein Ansatz gewesen.
Ja.
Also ich finde, ich wollte immer Geld verdienen. Ich fand Geld verdienen gut, weil das für mich
Ja.
für Freiheit stand und finde ich alles super. Aber wenn ich Sachen gemacht habe, war das auch die Lust oder vor allen Dingen nicht auch, sondern es war die Lust an dem, das zu tun. Und dann war auch noch ein Sinn dabei, wie verdiene ich damit Geld? Aber dass ich, wenn du Geld verdienst, dein erster Impuls ist und du dein Leben daran ausrichtest, dann lebst du ja womöglich auch ein Leben, was gar nicht deins ist. Weißt du, und dann lernst du auch einen Job, weil dein Vater gesagt hat, in Zukunft ist das eine Chance. Aber womöglich ist es gar nicht dein Job. Ne?
Ja,
Und
also ich glaube, du musst halt auch wie so ein bisschen immer deinem Gefühl folgen. Das ist doch bei dir wahrscheinlich auch so gewesen, oder? Du bist doch deinem Gefühl gefolgt, nicht deinem Kopf nur, oder?
komplett, komplett. Und wenn ich Geld verdient habe, dann bin ich auch meinem Gefühl gefolgt. Also so, es ist ja nichts Schlechtes daran, finde ich. Das fand ich ja gut. Also ich habe auch oft, wenn ich Aufträge angenommen habe, dann war die Frage, ich habe ganz oft gesagt, das möchte ich gerne machen. Ja. Und was kostet denn? Dann habe ich gesagt, so viel wie möglich. Was geht? So, also, und das ist die Wahrheit. Ich wollte oft, es gibt Leute, mit denen kannst du gut reden. Da habe ich gesagt, pass auf, ich möchte es auf jeden Fall machen, weil ich will so viel Geld wie möglich, weil Geld finde ich super und ich kann es gut gebrauchen. Und ich finde, das war eine gute Verhandlungstaktik.
Ja, na klar.
Ganz oft, manchmal auch nicht, ne, wenn sich so, aber auf jeden Fall, das wollte ich eigentlich sagen. Heute wird alles daran gemessen und natürlich durch das Internet bist du ja auch in Konkurrenz mit allem.
Ja.
Ne, auch mit deinem Podcast. Du bist in Konkurrenz mit der ganzen Welt.
Ja. Ja, in gewisser
Und
Weise, ja, wobei ich es nicht so
ja,
sehe, aber ja.
ne, früher brauchtest du Geld und musstest irgendwie Werbung schalten oder auf die Leinwände oder konntest noch Litfaßsäulen bekleben oder so, aber das ist heute mal irgendwie erledigt. Und dann gibt es immer die Methode, also natürlich Hauptargument ist langweilig, es muss irgendwie interessant sein, das würde ich immer denken. Und tendenziell machen es Leute immer schneller, höher, weiter, lauter, wilder und immer in diese Richtung, immer mehr. Und dieses immer mehr ist nicht der Weg, manchmal, finde ich. Also ich fand schon immer auch, wenn du 10 Videos siehst und alles kreischt und plötzlich sitzt da einer und sagt gar nichts und guckt dich nur an, da bleibe ich auch hängen. So, ich bin nicht sicher, ne? Aber man muss sich was überlegen. Also wie ist man da?
Ja, ich glaube auch, oder was anders machen, vielleicht aber auch was anders machen, weil man einfach auch was anders machen will oder so ist und vor allem sich nicht so ein bisschen nach dem richten, was halt gerade
Nach sich selber richten. Ich
nach sich
glaube,
selber richten, ja.
Authentizität ist schon immer ein Riesenargument. Ich glaube, man merkt es. Man merkt es immer, ob einer seins tut oder ob der was tut, um mir, Alter, wir runden hier völlig ab. So, also das, ne?
Glaube ich auch, ja. Das glaube ich
So
auch.
viele Geschäftsleute hier gehabt, wo ich immer dachte, puh, die machen gar nicht erst. Also ich weiß, ich glaube, Authentizität ist das A und O. Weil zumindest wenn du irgendwelche künstlerischen Dinge tust.
Ich
Wenn du
wollte dich nochmal abschließend fragen, bei dir geht es aber auch, weil du jetzt auch von dem neuen Projekt gesprochen hast und so, bei dir geht es immer so, du lässt dich auch weiter wie treiben oder sagst von den Impulsen her, dass es, wenn was kommt, was mich interessiert, dann mache ich das, setze ich das wahrscheinlich um, aber ich kann es noch nicht planen. Ich habe jetzt nicht, dass ich sage, okay, ich werde jetzt älter, ich werde machen ein bisschen ruhiger oder so, das ist nicht so.
Nee, also bestimmte Sachen, wie sage ich das? Irgendwann habe ich gedacht, ich kann jetzt nicht mehr Tag und Nacht arbeiten. Ich hab echt viel in Studios gesessen und das genossen. Also so alles gut. Aber irgendwann dachte ich, ich muss mal was ändern. Ich will Zeit haben, so ein bisschen mehr Zeit haben, auch für andere Sachen wollte ich immer gerne. Und das nutze ich auch. Das ist mit einem Blick aufs Konto, da sagt man, wie alt willst du werden? So und so, das geht jetzt. So, also Punkt. Ganz einfach. Und so mache ich das jetzt. Ne? So, jetzt habe ich diese Herzschlaggeschichte da, die habe ich gerade, ich habe so ein Mikrofon, so von Freunden, von ganz vielen Freunden Herzschläge aufgenommen, komponiere so drumherum, ist ganz gut. Und das ist im Moment so mein nächstes Vorhaben, da arbeite, da wurschtel ich so ein bisschen dran rum. Ansonsten mache ich noch gerade für so Spielfilme noch Filmmusik. Das ist jetzt aber nicht besonders viel Stress, das ist okay. Und so. Mal gucken. Also Unterhose, das wird sich jetzt auslaufen. Da habe ich mich dagegen entschieden, da jetzt die Welt zu erobern zu wollen. Das will ich nicht. Und mal gucken, was dann kommt.
Aber
So.
hast du dann sozusagen im Alltag, hast du so, stehst du so auf und lässt so den Tag auf dich so eher dann zukommen oder hast du eher so einen festen Tagesrhythmus oder wie kann man sich das vorstellen, wie du heute lebst?
Also im Moment seit einem Dreivierteljahr, ich habe immer irgendwie was. Ich habe irgendwann die Idee gehabt, ich will mein Englisch unbedingt verbessern, weil es mich immer nervt. Ich komme gut klar in Englisch, aber so. Also das mache ich morgens. Ich stehe morgens auf, trinke einen Kaffee, mache eine halbe Stunde Englisch. So. Das ist so. Da kannst du mit KI, Laura, also ich will jetzt keine Werbung machen, aber es gibt so eine KI-Stimme, mit der kannst du morgens 5 Minuten unterhalten. Das ist echt cool.
Ah, okay.
Die hat mir gestern die Frage gestellt, Gerd, wenn man liebt, ist das ein chemischer Prozess im Gehirn oder ist das mehr? Ich sage, kleinen Moment, Laura, lass mich jetzt mal kurz einen Kaffee trinken. Also es ist echt, das ist cool. Macht wirklich Spaß. So, damit fange ich an. Dann laufe ich meistens durch den Wald oder sowas oder bewege ich mich ein bisschen. Dann gehe ich meistens ins Studio, weil ich auch was machen muss gerade. So, und dann gucke ich. Dann ist so, und so geht es weiter. Also, das ist immer so, wenn das stressiger ist, bin ich dann auch mal mehrere Tage von morgens bis nachts im Studio, das kann auch schon noch passieren. Aber tendenziell versuche ich, das so ein bisschen einzuebnen, dass ich das so, ne, dass ich jeden Tag mal im Studio bin und was mache und mich um andere Sachen kümmere. Also um diese Ausstellungsgeschichte da dran sitze ich zwischendurch und so. Also so eine richtige Regel habe ich jetzt nicht mehr. Ich verlasse so ein bisschen meine Regel war so, du hast Arbeit, ran, arbeiten, bis fertig ist. Das war meine Regel. So. Und das heißt auch, dann schlägt man halt mal weniger oder so. Und das ist jetzt mittlerweile nicht mehr so. Das wollte ich so ein bisschen mal einigen.
Ja, also ein bisschen dieses auch all dieses alles mitnehmen sozusagen, das was von da, was arbeitstechnisch auf dich zukommt.
Ja, das war so. Das mache ich jetzt nicht mehr. Es kommen immer wieder nochmal Filme vorbei, wo ich sage, nee, das ist mir jetzt zu viel und so, das möchte ich nie mehr. So. Aber dafür kommen jetzt ein paar Leute ins Gespräch, die dann sagen, wollen wir nicht mal das zusammen machen oder so. Und da gibt es so, es gibt auch so Menschen, die sind so spannend, weil die einfach mein Freund Mohammed Ali, das ist tatsächlich so. Ein feinsinniger, künstlerischer Mensch, mit dem habe ich so ein Label gegründet, das heißt Art and Hope. Und der hat seinerzeit, es gibt so einen Weltfriedenstag, wie heißt das jetzt, am 16. Der hat so einen Song dafür geschrieben, den haben wir produziert, damit gemacht. Und der macht so in Sachen Ausstellung ist er unterwegs und macht so über die Seidenstraßen. Keine Ahnung, so. Da kommt eine ganz neue künstlerische Welt auf einen zu. Mit dem habe ich jetzt im Moment immer so was, ein bisschen was zu tun. Und zum Beispiel, das macht mir wirklich Freude. Da lerne ich viel und so. Alles so Zeug. Im Moment, außer Filmmusik ist jetzt nicht viel konkret, aber mein Alltag ist eigentlich toll im Moment. Also ich stresse mich nicht und schlafe auch manchmal sogar länger. Toll.
Ja, es klingt gut. Also ich finde, es klingt toll. Eigentlich klingt es sehr vorbildlich, so wie du dein
Ja.
Leben lebst. Also so ein bisschen, bin fast neidisch. Also du bist ja so ausgeglichen, hast dir ja auch dein eigenes Habitat so erschaffen, gell, über die Jahre. Du kannst ja, bist ja ein freier Mensch. Du kannst machen, was du willst eigentlich, oder?
So ein bisschen, ne? Also ich habe natürlich auch noch eine Tochter und auch noch ein Enkelkind und so, weißt du?
Ja,
Und
okay, ja.
ne? Was jetzt ein halbes Jahr alt ist, mit dem fahre ich jetzt nächste Woche eine Woche weg. Da habe ich auch Respekt vor, aber es ist
Ah,
toll.
okay, also du bist jetzt Opa, ja?
Ein Opa?
Wie ist es, wenn man Opa wird? Also meine Tochter wird jetzt erst 16, ich habe noch ein bisschen Zeit, aber wie ist das? Ist das schön?
Ja,
Ja.
also wenn meiner Tochter das gut geht, dann ist eigentlich immer alles ein wichtiger Mensch in meinem Leben. So. Und wenn es der gut geht und die ist gerade verliebt in ihr Kind, dann das ist ein Hammer. Das ist schön. Die hat auch eine gute Beziehung und so, das ist alles, das ist nett. Und ja, das ist schön.
Du hast es auch gut
Ich kann nicht sagen,
aufgenommen,
das
dass du sagst, ich bin jetzt Opa. Oh, ich bin
ist jetzt, ich
Opa.
kann nicht sagen, dass das jetzt mein Leben auf den Schlag verändert hätte. Also viele, das gibt so Leute, die kommen auf die, nein, du bist jetzt, oh, herzlichen Glückwunsch. Und, hey, also ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt irgendwie Meteorit eingeschlagen wird irgendwo. Aber es ist schön. Ich werde den nach und nach kennenlernen. Es ist, glaube ich, ein guter Typ, hoffe ich mal. Und bin ich von überzeugt. Und es ist schön mit, ja, ich freue mich dran. Und das ist ein Vogel. Ich hoffe, das wird ein lustiger Vogel. Und ich glaube,
Wie witzig. Ja. Ich glaube, es ist auch anders, wenn die eigene Tochter oder eigene Kind geboren wird. Das ist nochmal, glaube ich, was anderes als das Enkelkind, gell? Glaube ich wahrscheinlich. Das
ja,
ist
bestimmt.
irgendwie vom Gefühl her ein bisschen
Hast du mehr
anders.
Kinder oder hast du nur eins?
Nee, ich habe nur eine Tochter. Ich habe eine Tochter.
Eine angenommene gewisse, also ich habe eigentlich zwei Töchter und das ist immer gut. Mit denen habe ich auch immer noch Kontakt und das ist gut. Das sind so Sachen, die sind wichtig. Und die freuen sich auch, dass ich dann Zeit habe, dass ich dann mal komme und das mache oder dass wir uns treffen oder so, ne? Und so. Insofern bin ich schon ein bisschen, der Privatanteil ist größer geworden. Ich habe war ich in Studios und immer verschwunden und keine Zeit für gar nichts. Und das hat sich ein bisschen geändert. Das ist auch mein Alter entsprechend, finde ich auch cool. Also Hammer. So. Ne? Und ja, das ist
Ja,
gut.
er ist toll.
Dann habe ich, das ist jetzt gehört nicht zum Thema, da habe ich noch eine Fernbeziehung, wohnt hinter Bonn. Das heißt, da fahre ich zweimal im Monat hin. Also ich verbringe auch ein bisschen Zeit auf der Autobahn und höre interessante Podcasts. Ne?
Okay.
Und so. Aber ich finde mein Leben immer noch schön. Ist
Ja, dann
gut.
hoffentlich auch meinen dann, hoffe ich. Meinen Podcast. Den hörst du dann hoffentlich
Ja.
auch dabei.
Ich
Also
hoffe.
unsere Sendung auf jeden Fall.
Aber ich
Und
werde
vielleicht.
jetzt mal googeln. Wie heißt dein anderer Podcast noch? Film? Was ist das?
Das ist die Filmelei. Also die Filmelei, die ist aber nur auf YouTube. Das ist kein Podcast, sondern ein Videocast. Das machen wir nur mit Bild. Ja.
Okay, cool. Gucke ich mir an.
Und so, da sind auch immer Gäste dabei, also auch manchmal Schauspieler oder. Also es hat einfach so angefangen, dass ich jemanden einlade und wir reden über einen Film, den mein Gast aber mitbringt.
Okay.
Und daraus hat sich ein bisschen mehr. Mittlerweile gibt es das sogenannte F-Team. Das ist ein Kabarettist, ein Zauberer und ein Schauspieler.
Hey.
Und wir vier machen immer irgendwelche, dass wir irgendein Genre besprechen oder irgendeinen Regisseur besprechen oder irgend sowas, ja.
Super.
Und das ist so, ja, wir lieben das total, auf jeden Fall. Und
Natürlich auch was ist natürlich auch eine Idee für eine Radiosendung manchmal. Ne? Es gibt ja so bei auf N3 gibt es ja auch so nachts, ich weiß gar nicht, wie die heißen, die so Musikstücke besprechen, wie die funktionieren, wo das herkommt und so.
ja,
Aber
ich habe halt, wie gesagt, was ich vorhin auch kurz angedeutet habe, Film ist halt irgendwie auch ein bisschen nischig in Deutschland, habe ich das Gefühl. Und
ja.
deswegen ist das halt, ist nicht so kommerziell. Ich meine, also ich hatte letztens, hatte ich einen Regisseur zu Gast, der auch in Amerika Filme gemacht hat und so ein bisschen diesen Vergleich auch kennt und so. Und der hat gesagt, Deutschland ist auch von den Kinobesuchen zum Beispiel ganz weit unten.
Ja.
Also das ist für den Deutschen, der Deutsche geht, glaube ich, einmal im Jahr tendenziell ins Kino, durchschnittlich, ja. Und das andere sind halt diese Nischen. Das sind halt diese Leute, die Nerds oder so, die gehen dauernd. Also ich gehe auch sehr oft ins Kino, aber der Normalo macht das nicht so viel. Der
Das
guckt
ist
sich auch vielleicht nur einen Oscar-Film an, weißt du, so sagt so, oh, ein
ja,
Oscar.
natürlich heute auch durch die ganzen Streaming-Portale sowieso mal, ne? So, da glaube ich, haben es Kinos auch sehr schwer.
Auch das, ja.
Aber natürlich ist Deutschland auch ist ja alles synchronisiert.
Ja.
gucke jetzt seit Jahren immer nur noch so im Original, weil ich das irgendwie auch ganz gut finde und mich freue, wenn ich das alles mitkriege. Aber das ist natürlich auch alles eingedeutscht und eigentlich sind wir komplett an Hollywood orientiert. Ne? So, und was auch schön wäre, wenn sich das mal ein bisschen mehr ändern könnte. Aber ja.
Aber ich
Ja.
sag, aber das eben, und jetzt zum Abschluss, weil du eben sagtest, wenn du dein Auto fährst, du hörst Podcast. Ich habe zum Beispiel heute Morgen meine Tochter in die Schule gefahren, die geht hier nämlich ein bisschen weiter weg, im schönen Odenwald in die Schule, und da lief dann wieder mal das Horoskop. Das ist kein Witz, wir hören immer morgens das Horoskop, auch wenn wir nicht daran glauben, aber es steht auch, weil wir auch am Anfang das davon hatten, du und
Ja,
ich.
viele, sie lesen es jeden Tag, aber heißt ja nichts.
Nee, heißt ja nicht, aber wir hören trotzdem immer genau. Wenn ihr Sternzeichen kommt, hört sie genau zu. Und wenn mein Sternzeichen kommt, hört sie auch genau zu. Und ich habe aber tatsächlich, heute hat mir mein Horoskop gesagt, ich werde heute interessante Menschen treffen. Jetzt habe ich ja
Na
schon
komm.
dich getroffen, von daher hatte es ja recht. Das heißt, es ist doch was dran. Ja,
Mein
deshalb.
Horoskop trifft ja auch auf mich zu. Wir sind ja
Ja,
beide.
eben. Ja.
Ja, sehr
Es ist
gut.
absolut. Es ist, also ich glaube wieder in Astrologie, es ist einfach, mein Glaube wurde wieder befeuert heute, ja.
Ich würde es mal so sehen, wenn es gut ist, nehme ich das immer als Wahrheit. Wenn nicht, dann haben die sich irgendwie geirrt. So.
Genau, ja. Nee, es ist auf jeden Fall was dran, wie ich jetzt gemerkt habe. Denn es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, und ein bisschen so in dein ganzes Leben so reinzuschnuppern, weil du hast echt viel erlebt und viel gemacht und bist echt eine super interessante Persönlichkeit. Also es war mir eine helle Freude, dass du hier bei mir zu Gast warst, ja.
Ido, schick mal einen Link, dass ich dich in deiner Bar besuchen kann. Da freue ich mich drauf.
Ja, das mache ich
Und
auf
ab und
jeden
zu mal in
Fall.
Frankfurt, das kommt vor, das mache ich.
Okay.
Ja.
Ja, sehr, sehr gerne.
Reden wir alles das, was wir jetzt nicht geredet haben.
Genau, so machen wir das. Also, lieber Gerd, wir weisen natürlich nochmal hin auf den Unterhosenshop. Das findet man unter ecken-institut.de. Ich verlinke das auch alles nochmal. Dann hast du auch noch eine Website, die heißt Kunst, mehr
Kunst,
Musik.
mehr Musik, ja, da haben wir gleich drüber gesprochen, das ist auch so ein Projekt gewesen, ja. Kunst,
Genau, das habe ich
also
noch
Kunst,
entdeckt.
das Meer, wie mit Doppel-E, ne? Kunst, mehr Musik.de. Sind drei Sachen in meinem Leben wichtig: Kunst, Meer und Musik. War viel Segeln in meinem Leben.
Okay,
Ja,
okay. Ja, du bist ja voll der nordische Junge, gell? So, das
ja,
ist
ja. Ja.
ja volle Kanne. Ah ja, ich bin ja hier ein bisschen im
Ich bin
Süden.
jetzt aber mit einer Bergsteigerin, die in den Bergen aufgewachsen ist, zusammen
Oh.
seit 3 Jahren schon. Und musste das Wandern lernen. Also das so ist auch eine mentale Übung, 4 Stunden Treppen steigen. Das
Das
ist
ist aber
nicht.
toll. Ich liebe die Berge. Das ist ja großartig.
Ja, du denkst mal, guck, nee, nach vorne, der Weg ist weit. Geh einfach hoch. So. Aber es ist auch ist was Spezielles, man lernt was dabei. Wirklich, ist eine ganz andere Form von Sport.
Ja,
Aber toll.
ja. Ja, auf jeden Fall. Gut. Also ganz offiziell, bleib noch dran, aber ganz offiziell vielen, vielen Dank, lieber Gerd. Ich wünsche dir alles, alles Gute und dann, ja, bis demnächst in der Bar in Darmstadt. Ja.
Mach's gut.